Ja, wir sind angelangt im vierten Kapitel vom Epheserbrief und mit diesem Kapitel kommen dann auch die Teile, die einen sehr starken Praxisbezug haben. Das heißt nicht, dass die ersten Kapitel rein theoretisch waren, sondern die ersten Kapitel bilden ja die Grundlage von dem, was dann kommt. Die ersten Kapitel erklären uns, wie wir zu Gott stehen, wie wir zu Jesus Christus stehen und sind von daher ganz, ganz wichtig. Aber im zweiten Teil, da sind dann einige ganz konkrete Handlungsanweisungen für uns als Christen. Da sind allerdings dann auch einige Punkte, die vielleicht noch stärker als das, was wir bisher gelesen haben, uns herausfordern oder zur Diskussion anregen. Und das beginnt schon gleich mit dem ersten Absatz. Ich lese in dem Kapitel 4 die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über alle und durch alle und in euch allen. Also die Hauptaussage dieses Abschnittes wird ja sofort deutlich, wenn wir das lesen. Gerade in den letzten Versen wird immer wieder eins, eins, eins. Das wird dann ja durchgegangen. Warum wird das jetzt stark betont? Ist ja ganz klar. Weil nämlich auch wir als Christen dahin tendieren, dass wir diese Einheit, in die Gott uns positiv gestellt hat, in Frage stellen oder zerstören. Und das ist schädlich für den Leib Christi selbst, das ist aber auch schädlich für die, die draußen stehen und die das Ganze mitbekommen und merken, oh, hier ist ja ein großes Durcheinander. Die streiten sich ja genauso wie alle anderen Ungläubigen auch. Also hier ist gerade die Einheit untereinander. Und wie gesagt, nicht, dass einer das in den falschen Hals bekommt. Hier ist ja nicht die Werbung für die Ökumene. Manche haben dann gleich Angst, oh, jetzt ist Ökumene, wir gehen mit allen Kirchen zusammen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um keine organisatorische Einheit. Es geht auch nicht darum, dass wir plötzlich Einheit haben mit Leuten, die gar keine Christen sind. Sondern es geht hier ja nur darum, die, die wahrhaftig Christen sind. Denn nur die gehören ja zum Leib Christi. Dass wir uns zu denen zerspalten. Und zwar aus Gründen, die eigentlich nicht biblisch legitim sind. Das ist der Hintergrund. Und da soll vor Augen gemalt werden, denkt doch mal daran, ihr seid getrennt von den anderen, obwohl ihr ja im Geist miteinander verbunden seid. Denn da steht, ihr gehört doch zu einem Leib. Haben wir heute Morgen gehört, da wird das in dem Bild, wurde das beschrieben, des Tempels. Ihr seid in einem Tempel aufgebaut. Ein, ich finde, noch schöneres Bild hat ja Paulus im 1. Korinther 12, wo es nämlich dann darum geht, er sagt, ihr als Christen seid wie ein Leib, wie ein Körper. Und dann sagt er, dann gibt es manche und die wollen vom Körper weggehen. Da sagt das Auge, ich habe mit dir nichts zu tun, Fuß. Und dann sagt er, Fuß, geh weg, brauch dich nicht. Und das macht Paulus damit etwas Humor, so würde ich fast sagen. Denn uns ist ja allen klar, das funktioniert ja gar nicht. Aber gesagt er, genau so ist das. Und da merken wir, auch die Urgemeinde war nicht nur große Freude, alle sind sich einig, alle fallen sich um den Hals. Manches Mal erwähne ich das, wenn einige Christen zu begeistert dafür werben, doch wieder an der Urgemeinde anzuknüpfen. Weil meistens bleiben sie ja beim ersten Pfingstfest stehen. Aber schon 14 Tage später war die große Freude vorbei. Und das lesen wir ja auch. Dann gingen sie aufeinander los. Was? Ihr bekommt mehr? Juden, Christen, Heiden, Christen und hin und her und hin und her. Dann hörte das schon auf. Und noch ein paar Wochen später, dann gab es noch riesengroßere Streitpunkte. Und wir haben so gut wie keine Gemeinde im Neuen Testament erwähnt, die wirklich vorbildlich und harmonisch miteinander lebte. Sondern bei manchen Gemeinden, da denke ich schon, also seid mal froh, wahrscheinlich geht es in eurer Gemeinde viel besser als bei der in Korinth zum Beispiel. Oder würdet ihr solche Irrlehrer auf die Kanzel lassen wie in Korinth? Oder würdet ihr, gibt es bei euch das, da lebt einer mit der Frau seines Vaters zusammen? Also bei uns in der Gemeinde würde so jemand unter Gemeindezucht gestellt. Also damit will ich auch nicht sagen, die waren alle böse. Nein, das war das normale Leben. Und wenn Paulus dann aufzählt im Korintherbrief und die Ehebrecher und die Unzüchtigen und die Mörder und die Säufer, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Und solche sind viele von euch gewesen. Das waren nicht alles Leute aus der sozialen Mittelschicht, gebildet, Akademiker. Nein, das waren Leute, die hatten ihren ganzen Ballast von all der Sünde und dem Leben mitgenommen in die Gemeinde. Und dann, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, dann fing plötzlich die Auseinandersetzung und Streit an. Warum muss Paulus denn schreiben? Die einen sagen, ich laufe dem Apollos nach und die anderen sagen, ich laufe dem Petrus nach und so. Nein, 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 wir laufen doch alle Jesus nach und das sollte so sein. Und da merken wir, das, was damals schon in der ersten Gemeinde gewesen ist, ist auch in der Gefahr, dass es genauso heute passiert. Und wie gesagt, ich rede nur von den wahrhaft Gläubigen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Organisationen als Kirchen oder so etwas. Und dann sagt er, ihr seid doch ein Leib, ihr gehört doch zusammen. Und da steht, ihr habt doch einen Geist. Der Heilige Geist, der in dir ist, ist doch derselbe Heilige Geist, der auch in mir ist. Wie kannst du dich dann zerstreiten? Das soll eigentlich gar nicht sein. Und dann sagt ihr seid auch zu einer Hoffnung berufen. Also was ist unsere Hoffnung? Dass wir in der Ewigkeit mit Jesus Christus, bei seinem himmlischen Vater leben. Das heißt, spätestens da müssen wir uns daran gewöhnt haben, dass wir alle in einer Wohnung sind. Da hat wahrscheinlich nicht jeder sein Einzelzimmer und sagen, okay, hier da die Baptisten und hier die Brüdergemeinde ganz rechts und hier die halb rechts und hier die ganz exklusiv und weniger exklusiv und noch etwas weniger exklusiv. Die Brüder, die brauchen schon ein ganzes Siedlungsapartment, ne, damit sie sich einig werden. Ja, weil in den Jahren, wo ich dann selbst mit viel Sympathie zu den Brüdern gehöre, da merke ich, da gibt es so viel Zerspaltung unter einen auf den anderen. Und manchmal, da versteht man es außenstehend, ja, wo ist jetzt genau der Unterschied? Ne, aber man weiß in keinem Fall mit dem Bruder. Und ich meine, es gibt ja sehr, sehr viel Positives bei Brüdergemeinden, aber es gibt manchmal auch Schwächen. Nicht? Und eine der Schwächen ist so viele Frustrationen dabei, wo bei manchen, wenn man genau hinschaut, es wirklich nicht unbedingt nötig wäre. Also es geht nicht immer um das wahre Heil. Nicht? Also wenn es dann wirklich darum geht, dann müssen wir vielleicht auch mal sagen, da ist eine Grenze. Und wir sind zu einer Hoffnung berufen, denn da werden wir einmal landen, da werden wir einmal hinkommen. Wir haben einen Herrn. Und wir gestehen hoffentlich dem Bruder auch zu, dass er sagt, wenn er sagt, Herr Jesus, dass er an denselben Herrn Jesus denkt wie ich. Und ich habe ja auch keinen Zweifel daran. Und wenn wir einen Herrn haben, ja, dann sollten wir doch dem einen Herrn auch gehorchen. Oder ein Glaube. Oder eine Taufe. Oder ein Gott, an den wir glauben. Also Paulus betont jetzt ganz viel, er sagt, hey, das verbindet euch doch, das verbindet euch, das verbindet euch, das verbindet euch. Vergesst über dem, was euch alles verbindet, also achtet deshalb nicht zu stark nur in erster Linie auf die Dinge, die euch trennen oder warum ihr euch von dem anderen trennt. Also hier in diesen Versen ganz stark der Hinweis darauf, achtet darauf, denkt daran, ihr gehört als Geschwister zusammen. Und jetzt mal geistlich über diesen Text hinausgenommen, ist es so, ich glaube, es ist eine Verführungsstrategie des Teufels, dass er die Christen untereinander uneinig macht. Denn dadurch verlieren wir so viel Kraft und Glaubwürdigkeit und Energie nach außen, die wir viel besser einsetzen könnten, um die vielen, vielen, vielen Menschen, die von Jesus Christus gar nichts wissen, zu erreichen. Aber wenn ich dann merke, wie viel Energie und Kraft dafür aufgewandt wird, und ich meine jetzt mal wirklich nur von denen, die Jesus nachfolgen wollen, ich rede mal nicht von den Bibelkritikern, von den was weiß ich, da müssen wir ja manchmal sagen, lass die machen, brauchen wir uns ja nicht drum kümmern, sondern ich rede mal nur von den wirklich Frommen. Aber warum müssen wir uns da noch streiten um irgendwelche Kleinlichkeiten? Und manchmal, wenn wir genauer hinkommen, dann sind einige geistlich verkleisterte Unterschiede, da geht es im Grunde genommen, wenn wir genau hinschauen, nur um Egoismus, um Macht, um Einfluss. Ich möchte, dass ihr alle auf mich hört und euch mir anschließt und ich möchte der oberste Chef sein. Und dann finden wir schon irgendein paar Punkte. Also falls ihr mal in der Gemeinde Probleme habt mit Streitpunkten, wirklich geistliche, könnt ihr euch an mich wenden. Ich kann euch gleich 10 nennen. Alle geeignet für die Gemeindespaltung. Ne? Ihr müsst nur konsequent dem nachgehen. Also wirklich richtig wichtige theologische Fragen. Ne? Und da könnt ihr euch festfahren. Jetzt war ich gerade neulich in einer Gemeinde, die ist gerade dabei, sich zu zerspalten, weil da ein paar jüngere Brüder radikal kalvinistisch denken. Ne? Also wenn du jetzt nicht wirklich an die doppelte Prädestination glaubst, dann bist du nicht richtig gläubig und dann bist du nicht richtig bibeltreu und dann kann ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich sage, also hey, meine lieben Brüder hier, also es steht was von Erwählung in der Bibel, haben wir auch gelesen hier im Epheserbrief, aber es steht genauso, dass du dich entscheiden musst. Also bitte sehr, nimm doch die ganze Bibel ernst. Und wenn du das meinst, meinetwegen meine es ja, aber du kannst doch nicht alle jetzt als ungläubig erklären, nur weil sie eine theologische Sichtweise nicht teilen, die du teilst. Aber solche Sachen gibt es leider bei denen, die ernsthaft Jesus nachfolgen. Manchmal äußere Sachen, manchmal irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, über die man ja diskutieren kann. An der Bibelschule diskutieren wir über alle möglichen verschiedenen Meinungen. Und manchmal müssen die Schüler halt lernen, da ist ein Bruder in der Gemeinde, der sieht diese Frage anders und oh Wunder, der ist trotzdem gläubig. Ne? Also vor ein paar Jahren habe ich das gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr. Da habe ich in Konfessionskunde, einer der Fächer, die ich unterrichte, dann die Aufgabe gestellt, du sollst eine Beschreibung deiner Heimatgemeinde geben. Und zwar unter anderem Geschichte, Glauben. Und einer der Punkte, die sie aufstellen sollten, war, zähle die Sonderlehren deiner Gemeinde auf. Was meint ihr, was alle Schüler geschrieben haben, egal woher sie kamen? Genau, bei uns in der Gemeinde gibt es keine Sonderlehren, wir halten uns nur an die Bibel. Das fand ich immer einen schönen Ausgangspunkt, weil dann habe ich sie gefragt, ja gut, du bist jetzt Baptist und du bist Mennonit und du bist Brüdergemeinde von der Fraktion und du bist FEG-Mitglied, ihr haltet euch alle an die Bibel und keine einzige Sonderlehre, wieso kommt es, dass ihr unterschiedliche Auffassungen vertretet? Ja. Und dann merken wir ganz schnell, ja natürlich hat jede Gemeinde auch seine spezifische Prägung und jede Gemeinde hat irgendwelche Sonderlehren. Das ist ja auch noch erstmal keine Katastrophe. Eine Katastrophe entsteht dann, wenn wir diese Sonderlehren zu verpflichtendem Glaubensgut erklären und jeden, der sie nicht vertritt, in die Hölle wünschen. Dann ist das ein Problem. Und das tun manche Gemeinden. Also dann ist es ein echtes Problem, dass wir sagen, wir haben die Prägung halt so und die haben die Prägung halt so. Das ist ja in Ordnung. Wir müssen unterscheiden, was ist unbedingt biblisch und was ist dann eben noch der Zusatz, den wir dazu haben, der vielleicht auch in Ordnung ist. Also manche Leute sagen ja auch, wir müssen ja nur tun, was in der Bibel steht. Da würde ich vielen, sage ich dann auch, sagen, das geht ja gar nicht. Weil eben viele Dinge werden in der Bibel gar nicht erwähnt. Zum Beispiel, dass ihr Sonntagmorgens um 10 Uhr Gottesdienst habt. Ist das jetzt biblisch oder nicht? Nennt man mal den Bibelvers, wo dann steht, und sie kam morgens um 10 Uhr zum Gottesdienst. Den gibt es nicht. Ich kann euch sogar die Garantie geben, die ersten Gottesdienste waren nicht am Sonntagmorgen um 10. Die Antwort ist nämlich ganz einfach deshalb, weil Sonntagmorgen um 10 war Arbeitstag. Erst seit Karl dem Großen ist der Sonntag frei. Vorher war der ganz normale Arbeitstag. Im Judentum hast du am Sabbat frei gehabt. Das heißt, die Christen mussten morgens früh zur Arbeit. Die konnten nicht sagen, jetzt 10 Uhr Gottesdienst, jetzt arbeite ich nicht. Deshalb lesen wir dann doch auch, ihr kennt doch die Geschichte, da kippt einer so aus dem Fenster raus. Warum? Weil der so müde war, weil die hatten abends nach dem ganzen Arbeitstag sich zusammengesetzt und dann ihren Gottesdienst gefeiert, nachdem alle fertig waren, dann war der müde und kippte raus. Ja? Aber nicht, dass ihr jetzt meint, weil wir biblisch sind, okay, wir verlegen jetzt den Gottesdienst ab nächste Woche abends 20 Uhr. Möglichst darauf achten, dass alle ganz müde sind. Ne? Das müssen wir ja nicht. Das müssen wir ja nicht. Nur ich will euch damit sagen, wir haben manche Regeln, die sind in der Bibel nicht erwähnt und die sind auch, dann sind sie eben frei. Das können wir gestalten, so oder so. Oder ob der Gottesdienst eine Stunde oder anderthalb Stunden dauert, das ist nicht biblisch oder unbiblisch. Oder wie viele Lieder man singt. Oder ob es jetzt eine Ansage gibt oder nicht. Oder das sind Sachen, die können wir regeln, sollen sie auch regeln. Und das finde ich auch durchaus gut, dass man sich Gedanken macht. Aber wir müssen unterscheiden von den Regeln, die wir entwerfen für die Gemeinde und den allgemein gültigen, absolut verpflichtenden Aussagen Gottes. Das ist dann zwei verschiedene Stufen. Zum Beispiel wir an der Bibelschule, wir haben die Regel, alle unsere Schüler an der Bibelschule ist striktes Verbot von Rauchen und Trinken. Also das heißt, das unterschreiben sie vorher auch, wer bei uns an der Schule erwischt wird mit alkoholischen Getränken, wird verwarnt und wenn er häufiger verwarnt wird, muss er gehen. Aber wir sagen, das ist unsere Hausordnung. Wir begründen die auch und wir sagen, ihr seid Zeugnis für außen. Die Nachbarn unterscheiden nicht, ob ihr da eine Bierflasche habt oder euch betrinkt. Für die ist Alkohol Alkohol, also geht nicht. Bei uns gibt es keinen Alkohol. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr halt woanders hingehen. Und dann erwarten wir, dass man sich daran hält. Aber wir sagen nicht, das ist das Gebot Gottes. Weil ein Gebot Gottes kenne ich nicht, was das sagt. Da steht zwar, wir sollen uns nicht betrinken, nicht berauschen, das ja, aber das steht nicht gegen Alkoholkonsum generell in der Bibel. Ich meine, beim Abendmahl nehmen wir ja auch Alkohol zu uns, das ist sogar Auftrag Jesu, ohne uns zu betrinken. Meine Familie meiner Frau, da ist es eine Beleidigung, wenn du beim Mittagessen in Frankreich nicht ein Gläschen Rotwein trinkst. Das ist eine Beleidigung, weil das gehört dazu. Jeder trinkt das. Die denken, du bist ein komischer Kerl, wenn du das nicht machst. Aber ich habe nie erlebt, dass irgendeiner meiner Verwandten sich beim Mittagessen betrunken hätte mit dem Wein. Sondern der ist einfach so mit dabei. Ein Gläschen, das war's. Und jetzt will ich auch nicht sagen, ihr müsst alle Wein trinken, dass ihr mich falsch versteht. Sondern ich will damit nur sagen, unsere Hausordnung ist, nein, bei uns absolutes Alkoholverbot an der Bibelschule. Aber das ist jetzt nicht die biblische Regel, sondern das ist unsere Hausordnung aus guter Begründung. Und das machen wir auch so deutlich. Also und so gibt es auch ein paar andere Regeln, Hausregeln, wo wir sagen, wir wollen gerne, dass du das so tust aus dem und dem Grund. Also, jetzt gibt es eine erste kleine Aufgabe für euch, ehe ich bei dem Text weitermache. Und zwar diese Aufgabe, die sollt ihr jetzt einmal lösen mit jeweils eurem Nachbarn. Oder Nachbarin, nicht? Also jeweils, die wer daneben euch sitzt, sucht euch eine Person aus dabei. Und zwar, Aufgabe besteht darin, ein paar Punkte aufzuschreiben. Also vielleicht 4, 5 Punkte aufzuschreiben auf den Zetteln, die ihr habt. Und zwar, warum kommt es manchmal in Gemeinden zu Spaltungen und zu Spannungen? Wo sind da die konkreten Punkte, die zu Spaltungen oder Spannungen führen? Also falls ihr das noch nie erlebt habt im eigenen Umfeld, dann könnt ihr so darüber nachdenken, was könnte eventuell dazu beitragen. Falls ihr das mal selbst erlebt habt, könnt ihr gleich praktische Erfahrungen aufschreiben. Und wir wollen dann nachher, das sind jetzt nur 5 Minuten, also ich gebe euch nur kurze Zeit, das muss keine ausufernde Sache sein, aber schreibt doch mal ein paar Punkte auf aus eurer Sicht. Was kann denn dazu beitragen, dass sich Christen und Gemeinden zerstreiten? Also was sind die Hintergründe dabei? Und dann will ich euch auch ein paar Antworten geben, die in diesem Text drinstecken, nämlich wie der Paulus, was er für Tipps uns gibt, damit das möglichst nicht zu solch einer Explosion führt, nicht zu einem Zerstreiten führt. Weil erstmal jetzt 5 Minuten mit eurem Nachbarn, rechts, links oder sucht euch ein, wenn ihr keinen Nachbarn habt, schreibt doch mal 5 Punkte auf, was trägt dazu bei, dass sich Christen zerspalten, dass es da Uneinigkeit gibt. 5 Minuten, danach möchte ich gerne hören, was ihr rausbekommen habt. Ihr merkt ja, das entwickelt sich jetzt zu so einer Schulung, wie spalte ich eine Gemeinde? Ja, so. Kann ja einmal ein Buch darüber schreiben. Dann so. Ich meine, manchmal würde es ja reizen, einfach so das darzustellen und zu zeigen, wie man es nicht tun soll. Ne? Da hat es C.S. Lewis ja auch mal so ein Buch geschrieben mit diesem Anweisung für einen Unterteufel. Da war ja dann bewusst auch so formuliert, was man gerade nicht tun sollte und das da mal vorgestellt. Man könnte das ja vielleicht hier genauso tun, mit ein bisschen Humor, nicht? Dann darstellen, also passt mal auf. Wir machen das jetzt mal so. Ich gehe hier die Reihen durch, also ihr könnt dann auch selbst gleich weiterreichen. Und jeder sagt mal einen der Gründe. Und wenn wir dann beim 5., 6. sind und fallen keine 9 mehr ein auf eurem Zettel, ja, dann lassen wir es dabei. Aber damit jetzt nicht einer alle 5 nennt, also nennt mal einen. Und da reichen wir das Mikrofon hier durch, nicht? Also hier vorne, ihr fangt an. Und wir hören einfach nur mal zu, nicht? Wir hören nur mal zu, was ihr dazu sagen habt. Gut.
Ich reiche das Mikrofon mal. Erfahrungen. Die Erfahrungen, die ich mache, müssen andere auch machen.
Traditionen. Festhalten an Traditionen.
Intransparenz, die nicht erklärt wird. Also Intransparenzen, die einfach da sind und oder die da sein können, die entstehen können, wenn man nicht erklärt. Nicht erklärt im Sinne von Gemeindepraxis, im Sinne von, was ist Bibel und was ist eine gelebte Gemeindepraxis. Deswegen erklären und nicht Intransparenzen lassen.
Gut. Also vielleicht eben, merkt ihr es hilfreich, wenn ihr bei eurem Satz, also bei eurer Aussage dann einen Satz dazu sagt, damit auch alle anderen verstehen können, wo da das Problem liegt. Bitte.
Wir haben hier mangelnde Unterordnung. Ja, das heißt also, wenn Beschlüsse bestehen oder wenn die Gemeinde sich zu irgendwelchen Themen durchgerungen hat, dass es immer eine Reihe von Personen gibt, die sich dessen nicht unterordnen.
Ja, danke.
Lieblosigkeit?
Falsche Prioritäten, also das Beispiel, was du auch genannt hast, dass eben so Sachen, die eigentlich unwichtig sind, dann zu Spaltungen führen.
Ah, bist du die Schwester aus Weiden? Ja. Ah, das habe ich mir doch gedacht, das klingt doch so danach.
Ja. Also wir haben ja so ein paar klassische Themen und eins würde wahrscheinlich sein, Rolle der Frau in der Gemeinde.
Das Abendmahlsdeckchen könnte auch manchmal Diskussionsthema werden. Muss es denn weiß sein oder grün oder was auch immer?
Ja, also das wäre jetzt so auch ein konkreter Inhalt, so ein theologischer Inhalt.
Genau.
Ja.
Unversöhnlichkeit.
Seid ihr die gleiche Gruppe?
Ja.
Okay.
Generationenprobleme.
Dann haben wir alle mal durch, ja. Also es soll ja auch gar keine vollständige Liste sein von all den Risikofaktoren, die zu Streit und Auseinandersetzung in der Gemeinde führen. Das sollte ja stellvertretend mal vor Augen führen. Wo lauern da überall Probleme? Und ihr wisst ja, bei der Lösung ist es immer schon wichtig, erstmal zu erkennen, wo das Problem liegt. Wenn du das Problem identifizieren kannst, kannst du was unternehmen. Wenn du bloß merkst, oh, das fliegt jetzt alles auseinander und der eine redet nicht mehr mit dem anderen, du weißt aber nicht, woran es liegt, dann ist ja ganz, ganz schwer, irgendwas zu tun. Und Paulus nennt hier gar nicht so viele Punkte, aber das, was er tut, und das finde ich ja hier an dieser Stelle noch viel hilfreicher, er nennt uns nämlich einige Sachen, die wir tun können, und wenn wir darin leben und das jetzt auf die konkrete Gemeindesituation anwenden, dann sind wir schon ein Stück weit immunisiert gegen zu schnelle Streitpunkte und Spaltungen. Wo tut er das nämlich? Da sagt er nämlich, wir sollen unserer Berufung entsprechend leben. Und dann, indem ihr mit aller Demut, Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt und dann eifrig bemüht seid um die Einigkeit. Also sagt er, das hier ist jetzt Vers 2. Vers 2 und 3, also in Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 2 und 3. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit im Geist zu bewahren. Also das heißt, das ganze Ziel dieser Aktion ist, die Einheit im Geist zu bewahren. Ich sage ja im Geist, das meint jetzt nicht irgendwie ominös, ungreifbar, das meint eben nicht in einer Organisation. Also wir müssen jetzt nicht alle in derselben Organisation drin sein, aber die Einheit im Geist, wir sind uns bewusst, wir gehören zusammen. Das sind Geschwister. Wir machen die nicht alle nur schlecht oder kämpfen nur gegen die. Das ist damit gemeint. Und da sagt er, was kann dazu dienen? Er nennt da insbesondere drei Dinge, die fasst er dann zusammen. Demut ist das Erste. Und Demut ist ein Begriff, der für uns heute in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht so greifbar ist. Das ist eher so was Schwammiges. Demut meint von dem griechischen Hintergrund, wenn ich es mal in einem Satz sagen würde, sich seiner eigenen Niedrigkeit und Begrenztheit bewusst zu sein. Das ist Demut. Und das ist ja genau das, was Paulus die ganze Zeit vorher beschreibt. Da sagt er, denk daran, du warst tot. Du hast gar nichts getan, dass du gerettet worden bist. Okay, merkt man, das ist Demut. Ich bin mir meiner eigenen Niedrigkeit bewusst. Und ihr merkt jetzt bei vielen der Punkte, die ihr genannt habt, wenn ein Mensch demütig lebt, dann können viele dieser Dinge werden nicht zum Sprengstoff für die Gemeinde. Denn wenn ich immer wieder mir meiner Begrenztheit bewusst bin, dann werde ich nicht meine eigene Tradition so aufs Podest heben, dass ich sage, also wer das nicht tut, ja, der wird abgeschossen. Dann werde ich auch nicht meine theologische Erkenntnis also immer absolut setzen, weil ich wie mit Paulus hier dann sage, ich bin mir ja meiner Niedrigkeit bewusst. Was haben wir heute Morgen gelesen? Die Erkenntnis ist unendlich Gottes. Wir haben immer nur ein kleines Stückchen. Wenn ich in dieser Demut bleibe, dann ist die Gefahr ziemlich gering, dass es dann zu einer Explosion der Gemeinde kommt. Weil dann sagt der andere erstmal was anderes und dann denke ich nicht gleich, du bist dumm, sondern denke ich, ja, jetzt muss man darüber nachdenken. Vielleicht hast du ja auch einen Teil. Klar, vielleicht bin ich ja im Irrtum. Das ist Demut. Demut ist nicht Unsicherheit oder Gleichgültigkeit, weit entfernt, sondern so wie der Paulus, ich bin mir ganz bewusst, so ist es, aber ich bin mir auch bewusst über die Begrenztheit meiner Erkenntnisfähigkeit und meines Wissens und meines Lebens und meiner eigenen Unwürdigkeit. Und gerade wenn wir das vergessen, dann ist die Gefahr für Spaltung, Auseinandersetzung extrem hoch, weil wir eben uns absolut setzen. Deshalb Demut, sich seiner eigenen Begrenztheit und Niedrigkeit bewusst zu sein, das ist Demut. Und zwar diese Demut. Interessant ist gerade dieser Begriff Demut, den gab es nämlich in der Antike so gut wie gar nicht. Das ist eigentlich ein Begriff, der ist von Paulus erfunden worden und deshalb ganz neuchristlich gefüllt. Weil die griechische Antike, die hielt von Demut gar nichts. Das war ja eher so wie unsere heutigen Gesellschaft, setz dich durch, du bist was, denk an dich. Das ist eher so die Antike. Und dieses Demut, also sich zu begrenzen, sich unterzuordnen, das haben wir ja auch im weiteren Verlauf des Epheserbriefs noch. Das ist typisch christlich, im Gegensatz zu der Welt, in der die Menschen damals gelebt haben. Und das Zweite, was wir dann haben, das ist die Sanftmut. Sanftmut wird bei manchen Bibelübersetzungen auch mit Milde übersetzt. Das bedeutet in erster Linie die Selbstbeherrschung. Also jemand, der selbstbeherrscht ist. Was bedeutet das? Da sagt ein Bruder irgendetwas und du ärgerst dich darüber, der nicht selbstbeherrscht ist, der platzt sofort heraus und sagt, du Dummkopf, was fällt dir eigentlich ein? Du hast ja gar keine Ahnung. Der Selbstbeherrscher, der schweigt erstmal. Nicht, weil er keine Meinung hat, sondern weil er erstmal versuchen muss, das zu analysieren, darüber nachzudenken, was stimmt denn da und was stimmt nicht und wie begegne ich dem anderen. Und wenn ich dann etwas sage, ist das gut überlegt. Das ist der Sanftmütige. Also im Gegensatz zu dem, der unbeherrscht ist. Also Sanftmut ist hier im Gegensatz zu unbeherrscht sein. Der Unbeherrschte, der ist eben sehr schnell beim Wort und dann plötzlich löst er alle möglichen Verletzungen aus. Jetzt muss man nicht nur das Problem regeln, sondern noch die ganzen Verletzungen wieder heilen. Und das ist dann viel, viel, viel komplizierter. Also erst einmal nicht zu hoch von sich zu denken, dann das Zweite, selbstbeherrscht zu sein, in dem wie man sich äußert und reagiert. Und dann haben wir hier als Drittes noch die Langmut. Und Langmut meint ja jetzt, ich erwarte eine Veränderung nicht sofort, sondern ich bin auch bereit, längere Zeit an einer Sache dran zu bleiben. Auch längere Zeit einmal Geduld mit jemand anders zu haben. Also das heißt, mit einer anderen Person, mit einem Andersdenkenden. Und wenn man das hat, also wenn man nicht nur darauf sagt, also diese Sache muss aber gelöst werden, spätestens übermorgen oder allerspätestens in einem Monat, sondern dass man dann vielleicht manchmal sagt, so, jetzt habe ich auch, ich begleite eine Person, ich sehe da die Entwicklung in der Zukunft, aber vielleicht ist die auch erst in 5 Jahren soweit. Und dann merken wir, das ist ganz schwierig. Und das fordert sehr, sehr viel Disziplin von uns. Sehr, sehr viel, dass wir uns zurücknehmen. Und warum nehmen wir uns zurück? Weil wir wissen, das Gesamte der Gemeinde ist viel wichtiger als mein persönliches Interesse und meine eigene Einsicht. Und genau das verlieren wir manchmal. Wir haben den Eindruck, so wie ich es sehe und den Stil, den ich jetzt meine, der müsse durchgesetzt werden. Aber im Grunde genommen geht es doch dabei gar nicht darum. Wir nehmen häufig uns zu wichtig und sehen nicht, dass wir doch nur ein Baustein im ganzen Tempel sind. Und was mit dem Rest des Tempels? Also der Rest des Tempels muss sich nach uns als Baustein richten. Nein, es ist genau umgekehrt. Wir als Baustein müssen uns nach dem Gesamttempel richten. Und hier siehst du deine Brüder und Schwestern ringsherum. Wo ist es denn? Wer hat mehr Heiligen Geist? Du oder der, der neben dir sitzt? Oder hinter dir sitzt? Das merkt ihr ja schon, ihr könnt ja gar nicht antworten, ich habe mehr. Ne? Dann würde ich ja gleich sagen, du stolzer, eingebildeter Christ hier. Ne? Das geht ja gar nicht. Ja, und wenn du das aber realisierst, dann musst du ja sagen, ja, hey, wenn der auch den Heiligen Geist hat, wie kann ich von vornherein immer davon ausgehen, dass ich Recht habe und der andere immer Unrecht hat? Das ist dann ein Teil von Demut, ne? Ein Teil von Sanftmut, ein Teil von Langmut. Und genau das nennt er hier und da sagt er, und wenn ihr das praktiziert, und das gehört jetzt zu der Frucht des Heiligen Geistes, recht, Frucht des Heiligen Geistes, auch Geduld. Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Friede und so weiter und so weiter. Das ist, was der Heilige Geist uns bewirken will. Das ist das, was uns Christus ähnlicher macht. Und nicht genau die richtige Meinung da und die richtige Kleidung dort. Und das ist alles durchaus relevant. Aber es ist nicht das Entscheidende. Und da müssen wir drauf achten. Wie gesagt, damit will ich nicht sagen, alles ist gleichgültig. Nur manche Fragen werden wir eben nicht einfach so mal eben regeln können. Und dann brauchen wir, bis sich da eine Lösung ergibt, genau diese Sachen. Die Liebe untereinander, die Langmut, die Demut und so weiter. Also das heißt, ich glaube, fast alle der Punkte, die ihr genannt habt, die zum Streit führen, wenn ihr diese drei Aspekte der Frucht des Geistes habt, wird das in der Gemeinde nicht zu einer Spaltung führen, obwohl diese Differenzen da sind. Weil dann kann man anders mit den Differenzen umgehen. Hat man diese Eigenschaften nicht, ist die Gefahr immens hoch, dass solche Dinge zum Sprengsatz werden können. Und zahllose Gemeinden sind dadurch kaputt gegangen und gehen bis heute dadurch kaputt. Und deshalb hier der geistliche Tipp, achtet darauf. Das ist das, was Gott in eurem Leben erreichen will. Und das schreibt dann eine Gemeinde, die eben auch mit Irrlehren und Zerspaltungen zu tun gehabt haben. Wir lesen das gleich noch, wenn wir im Kapitel ein bisschen weiterkommen. Ich lese dann jetzt den nächsten Absatz ab, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist der, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einigkeit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jeglichem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen und durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe herangewachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke und einander Handreichungen, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also der Grundgedanke, Paulus ist hier immer noch bei der Frage Gemeinde, Gemeinschaft. Das merken wir auch gerade am Ende dieses Abschnittes. Dann geht es wiederum darum, das eigentliche Ziel ist, dass wir alle zusammengefügt sind in einem Leib. Dann kommt wieder die Liebe, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Aufgebaut, den Leib in Liebe. Also der Grundgedanke ist noch derselbe. Hier formuliert er nur noch eine Nebenargumentation, und zwar eine Nebenargumentation, wo er jetzt wieder auf Jesus Christus zu sprechen kommt. Also wie gesagt, manchmal beschleicht mich der Eindruck, Paulus, irgendwie, du könntest deine Argumentation etwas stimmiger, systematischer formulieren. Welche merkt man, der kommt auf einen Bibelvers aus dem Psalm und dann kommt er wieder, ah, und das heißt ja noch das und das ist noch das und das und das passt auch noch dazu. Aber das sage ich jetzt so mal als Kommentator. Dann muss ich mir immer wieder sagen, ja gut, Michael, aber der war inspiriert, du nicht. Also gut, da muss ich sagen, gut, das klingt mir zwar etwas unsystematisch, könnte, warum bleibst du nicht bei dem Punkt und handelst den erstmal ab, aber ja, was soll man gegen jemanden sagen, der inspiriert ist, ne? Inspiriert ist inspiriert, also Gottes Wort, also ist das dann so. Zum Beispiel in dieser Argumentation, er zitiert hier aus Psalm 68, Vers 19. Er ist emporgestiegen zur Höhe und hat die Gefangenen weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und dann argumentiert er, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anders, als dass er zuvor hinabgestiegen ist in die Niederungen? Da würde ich jetzt denken, das ist für mich gar nicht logisch. Jemand kann doch auch heraufsteigen, ohne dass er vorher herabgestiegen ist. Es könnte ja genau umgekehrt sein. Wenn ich einen Berg besteige, dann gehe ich nicht erst runter, sondern gehe ich erst hoch und dann wieder runter. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein Gedanke, den ich dabei habe. Und dann muss ich sagen, okay, inspirierter Paulus, der hat mehr gesehen, als ich gesehen habe. Denn er führt es als Argumentation an, er bezieht sich ja auf Jesus. Und zwar bezieht er sich auf Jesus, der in der Himmelfahrt in den Himmel entrückt worden ist. Und dann sagt er, naja, wenn er in den Himmel entrückt worden ist, dann heißt das doch nach diesem Psalm 68, dass er vorher auch mal auf die Erde heruntergekommen ist. Und das stimmt ja auch, das ist ja biblisch vollkommen klar. Wir sehen ja, Jesus hatte sich selbst erniedrigt, kam auf die Erde, ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Das ist ja zweifellos vollkommen wahr und biblisch. Und dann verknüpft er das eben auch damit, dass er, hier steht ja, er ist hinabgestiegen zu den Niederungen der Erde. Hier wird uns doch mal ganz deutlich gemacht, welcher Verlust das für Jesus bedeutete. Wie er bereit war, die himmlische Herrlichkeit zu verlassen. Wir lesen es ja auch in der Bibel, er erachtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und wurde gleich wie wir. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Der himmlischen Herrlichkeit kein Vergleich zu dem Leben im Stall von Bethlehem oder hinterher in dem einfachen Haus in Nazareth. Und dann ist er hinaufgestiegen zum Himmel, da steht, damit er alles erfüllt. Und jetzt kommt er wieder zurück zu seiner Argumentation, also wenn wir es zwischendurch sagen, alle eure Begabungen in der Gemeinde gehen ja auf Jesus zurück. Und dieser Jesus ist vom Himmel heruntergekommen und ist hinterher wieder zum Himmel entrückt worden. Und das ist der, der euch eure Begabungen gegeben hat. Das ist das, was er damit sagen will. Und jetzt kommt er zu diesen Begabungen wieder, da sagt er, einige sind als Apostel, andere als Evangelisten, andere als Propheten, andere als Hirten eingesetzt. Der wesentliche Gedanke ist nicht die Aufzählung dieser verschiedenen Gaben, denn die sind auch nur exemplarisch, die sind nicht vollständig. Und sie beziehen sich sehr stark auf die damalige Gemeinde, weil wir zum Beispiel wissen, dass eben die Apostel ja nur die waren, die Jesus leibhaftig gesehen und begleitet haben. Deshalb, das haben wir heute nicht mehr, zumindest nicht bei uns aktuell in der Gemeinde. Aber das, was er dann weitermachen will, da sagt er, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das ist der Kerngedanke. Der Kerngedanke ist immer noch die Einheit der Christen. Da will er sagen, Gott hat euch unterschiedliche Gaben gegeben, die habt ihr alle von Jesus bekommen, aber diese ganzen Gaben sollen dienen der Zurüstung der Heiligen. Und da hat jeder seinen Teil zu beizutragen. Wenn ihr euch aber zerspaltet und zerstreitet, dann kann dieser Leib gar nicht zugerüstet werden. Das ist ja auch das, was er dann hinter in den Versen schreibt, wo er dann in Vers 16 und folgenden schreibt, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch Gelenke, die einander Handreichungen geben, nach dem Maß ihrer Leistungsfähigkeit. Hier beschreibt er ja genau die Gemeinde und vergleicht sie wieder mit einem Körper. Und hier ist genau das Bild aus dem 1. Korinther 12. Da sagt er eben, jetzt habt ihr von verschiedenen Gaben bekommen und jetzt wollt ihr euch zerspalten, aber ihr merkt ja gar nicht, dann funktioniert der Leib gar nicht mehr. Die einzelnen Teile sind durch Bänder und Sehnen miteinander verbunden und nur in der Gesamtkonzeption funktioniert das Ganze. Und auch nur in der Gesamtkonzeption funktioniert die Gemeinde so, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Und dann steht hier jeder nach seiner Leistungsfähigkeit. Was ja auch wieder uns deutlich vor Augen führt, nicht alle können dasselbe machen. Manchmal treten wir nämlich in der Gemeinde auf mit ungeistlichen Forderungen. Jeder müsse dasselbe machen. Jeder hätte dieselbe Anforderung in seinem Leben. Das geht ja gar nicht. Genauso wie im Körper nicht. Wir erwarten von der Hand nicht dieselbe Leistung wie die Zunge. Und von der Zunge nicht dieselbe wie die Augen. Und da sagt er, da müssen wir ein bisschen darauf achten. Manche denken, weil sie selbst leistungsfähig sind, da sagt einer, ich komme mit 5 Stunden Schlaf aus und deshalb mache ich 3 Stunden morgen stille Zeit. Und wer das nicht tut, ist nicht geistlich. Und dann merken wir, das ist ja toll, wenn du das tust. Und dann nutzt doch noch mehr Zeit, dass du noch betest für die Geschwister, damit es denen noch besser geht. Kannst du die unterstützen und ihnen helfen, statt die anderen unter Druck zu setzen, obwohl die das vielleicht gar nicht können. Also ich erinnere mich auch ungut, wo ich dann manchmal versagt habe in der Vergangenheit. Also ich bin eher so jemand, der sagt, das schaffen wir auch noch und das geht auch noch. Und wir haben dann immer wieder mit unseren Schülern so Praktikumswochen. Jetzt war auch gerade eine gewesen. Und ich weiß auch, als ich junger Lehrer an der Bibelschule war, manchmal habe ich meine Schüler überfordert. Ich bin davon ausgegangen, was ich leisten kann und habe gedacht, das müssen die anderen auch hinbekommen. Und meistens so in der Mitte der Woche, dann gab es die ersten Zusammenbrüche. Dann fing alle an zu weinen und sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich will nach Hause und so. Da habe ich ihm gesagt, nein, das schaffst du, wir schaffen das zusammen und so. Und da denke ich mir im Nachhinein, oh, peinlich. Na, das war gut gemeint. Ich habe auch gedacht, wirklich gedacht, die schaffen das. Ich habe gedacht, wenn ich das schaffe, ich arbeite mehr als ihr alle. Und ich habe wirklich mehr gemacht als alle anderen. Und da habe ich gedacht, dann müsst ihr das auch schaffen. Aber ich habe zu wenig den Blick darauf gehabt, dass es doch Menschen gibt, die sind nicht in der Lage, die wollen wirklich. Also es sind nicht nur alle faul, sondern es gibt Leute, die wirklich nicht können. Und das musste ich erst lernen mit der Zeit. Also zu sehen, das geht so nicht. Und es tut mir ja leid im Nachhinein für diejenigen, die da Anstoß genommen haben oder frustriert waren, weil sie eben gemerkt haben, sie entsprechen meinen Anforderungen nicht. Und das waren wie gar keine bösen Anforderungen, auch gar keine unbiblischen. Ich habe bloß gedacht, ich fördere sie jetzt und jetzt das braucht ein bisschen fordern, nicht? Und so. Und ich begleite sie auch. Also mit jedem habe ich durchgesprochen. Jede Sache, die sie gemacht haben, jede Kinderstunde, jede Bibelarbeit, alles durchgesprochen, damit sie nicht alleine da stehen. Jedem habe ich gesagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, ich bin da, ich mache es weiter. Aber trotzdem habe ich gemerkt, manche sind überfordert. Der eine schafft eben nur eine Bibelstunde am Tag vorzubereiten. Oder manche auch nur eine in der Woche. Dann ist das Ende, nicht? Dann sind ja die Leistungsfähigkeiten nicht mehr da. Und da, genau das ist das, was hier drin steht, nach unserer Leistungsfähigkeit. Und das müssen wir darauf achten. Und wenn wir mehr leisten können, dann sollen wir das ja auch. Dann sollen wir nicht uns zurücklehnen und sagen, jetzt werde ich faul. Nein, dann musst du mehr tun, wenn du es kannst. Mach das. Und auch sei nicht zu bequem. Aber eben hier gerade diese Unterschiedlichkeit und nur dann funktioniert der Organismus, wenn wir darauf achten, wo hat Gott mir Begabungen gegeben und die nicht einsetze, mich selbst zu verwirklichen, besser dazustehen, sondern zum Wohl des gesamten Leibes. Und das wird uns hier ganz deutlich gemacht. Und ja, natürlich. Das ist es, ja. Deshalb von außen können wir das immer ganz schlecht sagen. Und deshalb würde ich auch davor warnen, zu schnell einem anderen auf den Kopf zu sagen, so das ist jetzt deine Leistungsfähigkeit oder das kannst du tun oder kannst du nicht tun. Das ist ja auch gerade das, was es schwierig macht. Gerade wenn ich jetzt als Lehrer eine Gruppe anleite oder in der Gemeinde eine Gruppe anleite, wenn ich jetzt in den Kopf und das Leben genau hineinschauen könnte, wäre die Sache viel einfacher. Ich bin auf die Führung des Heiligen Geistes angewiesen. Ich bin auch angewiesen auf die Rückmeldung, die ich von dem Einzelnen bekomme. Aber leider ist es eben so, mancher sagt, ich kann nicht und in Wirklichkeit will er nicht. Und mancher, der will, aber er kann nicht. Und jetzt ist gerade die große Herausforderung von denen, die Verantwortung tragen, das zu erkennen. Und den einen zu beruhigen und zu sagen, komm, du willst immer, komm, aber jetzt, du brauchst eine Pause. Komm, geh nach Hause, du musst dich ausruhen, das geht jetzt nicht. Obwohl er will. Weil es gibt Leute, die wollen wirklich, die sind ganz motiviert, aber sie schaffen es gar nicht und sie schädigen sich und andere. Aber es gibt eben leider in der Gemeinde auch die Faulen. Die sagen immer, wenn du sie fragst, nein, ich kann nicht und ich habe keine Zeit und in Wirklichkeit haben sie und sie könnten. Und das zu erkennen ist ganz, ganz schwierig und da würde ich auch sehr zurückhaltend sein, das zu tun. Es gibt Organisationen, die machen das. Gerade dieser Text ist einer der Kernstellen, die zum Beispiel benutzt werden bei Ivo Sasek. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Organische Christusgeneration. Das hier ist ein Kernvers. Der macht mich das sogenannte Einrenken, so sagt er. Und da sagt er, er macht genau das. Er findet mich heraus, wo ist dein Platz in dieser Organisation der Gemeinde. Und das macht er per übernatürlicher Führung. Und dann gibt es auch bei seiner Autorität nichts dagegen zu sagen. Das, was er sagt, gilt. Weil er ist der von Gott eingesetzte Prophet der Endzeit. So sagt er das. Das ist natürlich ganz problematisch und der bezieht sich genau auf diese Stelle hier. Und da merken wir, oh, das kann schnell zu Irrlehre führen. Und deshalb, dein Einwand ist gut, wir müssen immer vorsichtig sein, zu schnell dem anderen zuschreiben zu wollen, was er denn nun leisten kann und was nicht. Ja, das, wo ich bei mir genannt habe, da war eben die mangelnde Sensibilität zu erkennen, was ist da jetzt dran und was nicht. Und wir werden dann nie das hundertprozentig hinbekommen. Manchmal werden wir im Nachhinein erkennen, oh, dem hätten wir etwas mehr motivieren müssen, Und bei dem anderen merken wir, oh, hier haben wir zu viel gefordert. Und das braucht Weisheit. Und da merken wir wieder, wir kommen an unsere Grenzen. Da gibt es kein System dafür. Wir können nicht mit einer Blutprobe messen, nicht? Also wie viel der leisten kann oder so. Und es gibt auch keinen anderen Test dafür, sondern das geht nur durch diese ganz strenge Verbindung zu Jesus Christus, die wir haben, und immer wieder genau zuzuhören, nicht zu schnell unsere Maßstäbe, unsere eigenen persönlichen, für alle anderen anzuwenden. Und dann ist es die Verantwortung. Es geht leider nicht anders, weil in der Gemeinde irgendjemand muss die Verantwortung übernehmen. Und wenn ich in so einer Praktikumswoche bin, ich kann auch nicht sagen, jetzt jeder macht, was er will. Das geht auch nicht. Ich habe ja die Verantwortung. Also muss ich Aufgaben verteilen, ich muss begleiten. Und da muss ich eben im Wachstum meines Glaubens und der Verbindung zu Jesus Christus immer stärker diese Fähigkeit entwickeln, zu erkennen, was kann ich jetzt fordern und was nicht. Und ich glaube, wir werden nie fehlerfrei dabei sein. Aber wir werden Stück für Stück lernen können. Und wenn wir es nicht lernen, dann ist das ein großes Problem in der Gemeinde, weil eben wir Dinge von anderen verlangen, durch die wir sie kaputt machen. Und die gar nicht mal geistlich dran sind. Die vielleicht für diesen Bruder dran sind, aber nicht für den. Ich meine, Jesus hat auch nicht zu jedem gesagt, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Das hat er dem reichen Jüngling gesagt, weil das war sein Problem. Anderen sagt er ganz andere Sachen. Andere sagt er, deine Sünden sind dir vergeben, geh weg und sündige nicht mehr. Das war aber wieder was anderes. Das sagt er nicht einem, der leichtfertig sündigen will, sondern das sagt er einer Frau, die ihre Sünde einsieht, bereit zur Buße ist und dann Neuanfang gibt. Und dann merken wir, es gelten dieselben Maßstäbe für alle, aber nicht jeder ist in derselben Weise gleich leistungsfähig, auch nicht an der gleichen Stufe des geistlichen Wachstums. Wir können nicht in der Gemeinde alle über einen Leisten schlagen. Also das ist der Gedanke, glaube ich, den wir hier erkennen müssen. Ja, aber deine Meldung oder? Nein, habe ich jetzt irritationsweise gedacht. Dann komme ich mal zum nächsten Abschnitt. Ab Vers, einen Moment, bleibe ich noch hier. Genau, das war eine Sache, die ich noch hier erwähnen wollte. Da werden wir ja in Vers 14 genannt, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie uns zum Irrtum verführen. Also, wenn ich jetzt Brüdergemeinde positiv verstehe, was ich ja überwiegend tue, dann würde ich sagen, dann ist das hier einer der Kernaussagen des Anliegens von Brüdergemeinde. Ich hoffe, dass ich das auch richtig bei euch so verstehe, nicht? Denn wir wollen, also wir, sag mal, oder wir wollen, nicht? Also unsere Gemeinde, wir wollen Gemeindeglieder fähig machen, nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben zu werden. Stabil zu werden, in dem zu erkennen, was wahr ist und was falsch ist. Das ist ja noch ein anderer Aspekt. Hier geht es noch nicht um Leistungsfähigkeit, hier geht es um Erkenntnis, Stabilität im Glauben. Und genau das ist, glaube ich, etwas, wo Gemeinden heute in Deutschland ganz, ganz stark kranken. Ich erlebe das immer wieder, eingeladen irgendwo in der Jugendgruppe, und zwar von frommen Gemeinden. Und manchmal denke ich mir, was stellen die mir für Fragen? Das ist doch eigentlich so etwas, was ziemlich am Anfang des Glaubens irgendwo mal besprochen werden sollte und klar sein sollte. Und wo manche mir sagen, ja, das steht doch in der Bibel gar nicht drin. Ich denke, also so einfach ist das aber nicht, das steht schon in der Bibel. Nur wo ich mich frage, ja, warum habt ihr das nie so gelesen? Also wirklich relativ einfache Glaubensfragen, und wo ich merke, immer stärker, gerade jüngere Menschen hat man, also haben viele gemeint, bei euch weiß ich ja nicht, wie es ist, zu wenig biblisch und geistlich angeleitet und befähigt, Sachen zu unterscheiden. Ich merke das auch bei vielen jungen Leuten, die sehen irgendein YouTube-Video und die erkennen gar nicht, wo die absolut total unbiblische Argumentation ist, einfach weil ein Mann gut reden kann. Vor ungefähr einem Jahr habe ich zahlreiche Anfragen bekommen wegen dem Professor Zimmer. Der ist in Ludwigsburg, Professor dort, und der macht so Veranstaltungen im Internet und auch so, nennt sich Worthaus. Und viele junge Leute schauen sich das an, und da hat er vor einem Jahr dann ein Video veröffentlicht, auch öffentlich eine Veranstaltung über Homosexualität. Und normalerweise rede ich darüber ja gar nicht so gerne, manchmal denke ich mir, jetzt muss ich was sagen, weil kein anderer was sagt. Und was hat er dann gesagt? Er hat nicht nur gesagt, das sei okay, sondern sie hat gesagt, alle Evangelikale müssen sich jetzt bei den Homosexuellen entschuldigen, weil sie sie verurteilt haben. Denn Gott ist eigentlich für Homosexualität. Und dann begründet er das noch ausführlich. Und dann treffe ich junge Leute, die sind in bibeltreuen Gemeinden, und die kommen plötzlich zu mir und sagen, Michael, das war doch so überzeugend. Das stimmt doch jetzt. Genau, wir sind vollkommen falsch. Ja, und was mache ich dann? Dann setze ich mich mit denen hin, höre den Vortrag genau an und sage, guck mal hier, da hat er diese Argumentation, da hat er die, da ist das. Und guck mal den Bibeltext doch mal selbst an, den er da zitiert. Und am Ende merken sie, ja, stimmt ja gar nicht. Aber wo ich mir denke, warum sind sie nicht selbst in der Lage, das zu lesen und zu erkennen? Und dann habe ich auch eine öffentliche Stellungnahme dazu geschrieben, wurde dann auch veröffentlicht, unter anderem beim Bibelbund veröffentlicht. Und um dann zu zeigen, nicht um Rechthaberei, sondern zu sagen, hier geht einer mit der Bibel um, aber vergewaltigt die Bibel. Er sagt häufig sogar genau das Gegenteil von dem, was im Text steht. Da muss man sagen, das ist erschreckend, aber manchmal merke ich, da ist eine gewisse Unfähigkeit, diese Sachen erkennen zu können. Oder dass eine junge Frau in der Gemeinde, Jugendstunde, und dann sagt sie, ja, mir, Michael, ich habe jetzt einen Freund. Und dann frage ich eben, ja, wer ist das so und so weiter, einfach so nach Interesse. Und dann sagt sie, ja, der ist auch gläubig. Dann sagt sie, ja, ist er bei euch in der Gemeinde? Nein, der ist nicht bei uns in der Gemeinde. Der ist in der neuapostolischen Kirche. Und dann sage ich, du weißt aber, das ist eine Sekte, ne? Nee, ich war da gewesen, das war ja fast wie bei uns. Also da ist einer jahrelang in einer christlichen Gemeinde und merkt nicht, dass er in einer Gruppe ist, wo krass sektiererische Lehren vertreten werden. Wo ich mir denke, oh, irgendwas ist da nicht ganz richtig gelaufen. Jetzt will ich die Gemeinde gar nicht verurteilen, sondern ich will sagen, umso mehr müssen wir auch darum ringen, was hier genannt wird. Wir müssen Menschen in die Fähigkeit versetzen, dass sie nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Auch jetzt sehe ich den YouTube-Video, oh, das ist ja toll, das mache ich jetzt auch. Oder ich sehe den YouTube-Video, oh, das ist das toll und so. Und jetzt lese ich das Buch und oh, jetzt habe ich da. Vor ein paar Jahren hat es da mit jemandem gesprochen, der sagte, oh, jetzt habe ich ein neues Buch gelesen. Eigentlich ein sehr problematisches Buch, esoterisches Buch, im Esoterik-Verlag. Und da sagt die Person, jetzt habe ich das gelesen und jetzt habe ich einen vollkommen neuen Blick auf Gott. Dann musste ich im Laufe des Gesprächs sagen, ja, welchen Blick hast du vorher gehabt? Und am Ende kam heraus, ja, vorher hat sie sich an den biblischen Sachen orientiert, aber dieser esoterische Entwurf von Gott, der klang viel besser. Da ist zum Beispiel, Gott vergibt allen Menschen, egal ob du umkehrst oder nicht. Klingt doch viel besser. Da habe ich gesagt, ja, aber hey, das ist aber nicht mehr im Einklang mit dem, was Gott von sich selbst sagt. In Esoterik kann ja alles Mögliche schreiben aufgrund seiner Offenbarung, aber woher weißt du, ob das wahr ist? Also jetzt nur mal einige Beispiele und ich rede jetzt nur von bibeltreuen Gemeinden, von Leuten, Gemeinden, die es ernst nehmen und Leuten, die dabei sind, wo ich manchmal denke, da fehlt dieses hin, nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen zu werden. Denn ihr müsst ganz klar davon ausgehen, wir leben in einer Zeit, in der es massenhaft geistliche Verführung gibt und nicht jeder, der fromm redet, ist auch fromm. Und leider muss ich mich mit manchen immer wieder rumschlagen. Einer meiner weiteren Gratis-Nebenjobs, die ich so erledige, ist dann Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen. Da geht es darum, Auseinandersetzung mit Sektierern und so weiter. Und also falls ihr jemanden wisst, der die Arbeit noch gerne macht, ne, ich gebe mich auch gerne ab, sich damit zu kümmern. Nur leider merke ich, das tun wenige Leute. Und dann denke ich, oh, ja, da sind so viele Dinge, da lassen Christen sich leichtfertig ein, in der Nähe von Frankfurt eine Gemeinde. Da tritt plötzlich jemand auf und sagt, er sei Prophet Gottes. Und dann sagt er alle möglichen Sachen. Die Hälfte von denen sind fromm, die Hälfte sind nicht ganz so fromm. Und er zerspaltet die Gemeinde und hat jetzt eine eigene Gemeinde gegründet. Und naja, dann wenden sich Christen an mich und sagen, ja, Michael, was sagen wir denn? So stimmt das. Dann lese ich mir durch, was er sagt und gebe ihm Hilfestellung und so. Aber eigentlich denke ich mir, ihr seid Christen seit Jahrzehnten, ihr müsstet in der Lage sein zu erkennen, was da falsch läuft. Also das ist eine Sache, hier steht ganz deutlich drin, die verschiedenen Dienste in der Gemeinde dienen dafür, dass wir weiterkommen im Glauben und dass wir irgendwann selbst in der Lage sind, unterscheiden zu können, was richtig und was falsch ist. Und ich rede jetzt mal gar nicht von denen, die überspitzt da alles Haar spalten und bei jedem Detail da noch irgendeine Meinung zu sagen. Ich rede mal von den wirklich ziemlich klaren, offensichtlichen Dingen. Also den offensichtlichen Dingen, meinetwegen, wenn dir jetzt jemand sagt, Jesus ist nicht Gott, dass du dann schon mal auch weißt zu begründen, ja, warum ist er denn Gott? Oder wenn jemand sagt, ach, die Muslime sind doch auch gerettet. Also dass du dann schon sagen kannst, naja, warum eigentlich ist das biblisch problematisch zu sagen, als wenn jemand Muslim ist, dass er gerettet wird. Denn das sind solche Fragen, die werden heute in bibeltreuen Gemeinden gestellt. Und da würde ich schon sagen, ist da die Frage, kannst du das mit der Bibel vereinbaren? Also wenn dann in der Bibel steht, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, unter dem sie sollen selig werden und so weiter, als der Name Jesus Christus. Oder wenn wir im Johannes 14 haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Oder so. Das sollte man anwenden können, auch auf eine konkrete Situation. Und wie gesagt, keine Haarspalterei. Ich will jetzt nicht sagen, also hier, ihr macht den Gottesdienst ein bisschen so, oder ihr seht das so, oder seht das so, oder das nicht, sondern bei Dingen, die biblisch gesehen als heilsrelevant erklärt werden. Es wird ja ganz deutlich gesagt. Wer nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist und so weiter. Ganz deutliche Sache. Also da wird ja ziemlich deutlich von manchen Sachen gesagt, so und das geht nicht irgendwie. Also es gibt eine Bandbreite, das ist offen, aber es gibt dann auch Grenzen und die sollten wir für uns erkennen. Und dafür, das ist ja die Ausforderung hier, sollen wir alle mit beitragen. weil wir wissen, wir können das nicht alle aus uns herausholen. Jetzt sollen wir auch anderen helfen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, damit sie das selbst beurteilen können. Sie sollen nicht immer auf uns hören. Sie sollen in die Lage versetzt werden, selbst überprüfen zu können, was ist hier wahrhaftig und was nicht. Und zwar nicht nur, weil sie sagen, oh, wir sind generell immer gegen die oder wir sind immer gegen die. Das hilft ja auch nicht. Also dass wir sagen, so alles, was aus der evangelischen Kirche kommt, das ist ja generell falsch. Und alles, was von den Brüdergemeinden kommt, ist immer generell wahr. Das ist natürlich nicht so. Sondern wir müssen genau hinschauen und dann merken wir, es gibt manche gesegnete Menschen in der evangelischen Kirche. Und darf man das jetzt auch sagen? Es gab auch in der Vergangenheit der Brüdergemeinde manche Irrlehrer. Und dass man das erkennen kann und unterscheiden kann. Und ich meine, jetzt will ich nicht zu sehr da aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich kenne ein paar Beispiele, wo man wirklich sagen muss, also ziemlich schlimm, auch in der Brüderbewegung, aber darüber will ich lieber nicht reden, weil ja, das ist ja nur schädigend, nicht, für die Gemeinden und so, das hilft ja auch nicht. Aber leider gibt es das, also deshalb achtet genau darauf. Gut, dann also zum nächsten Abschnitt, ab Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfangene verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinigkeit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr habt aber Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und von ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel anbetrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werde im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier deutlich, lebt entsprechend den Ordnungen Gottes. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich darin, hier wird beschrieben, die Menschen, die Gott nicht kennen, sind im verfinsterten Verstand, sie sind entfremdet dem Leben Gottes, sie sind verhärtet in ihrem Herzen. So wird uns das beschrieben. Hier finde ich es bedenklich, wenn Christen dahin tendieren, das, was normal und richtig ist, in erster Linie an der Erkenntnis der Ungläubigen festzumachen. Das finde ich ganz problematisch. Denn hier steht doch eindeutig drin, die Nichtgläubigen sind verfinstert, sie können es gar nicht erkennen, sie sind verhärtet. Das bedeutet, für die Maßstäbe, was richtig und falsch ist, können wir uns nicht orientieren nach den sogenannten Erkenntnissen derjenigen, die nicht gläubig sind. Nun, das heißt nicht, dass die immer falsch sind, das ja auch nicht. Nur wir müssen genau hinschauen. Und wenn es einen Widerspruch gibt zwischen der biblischen Aussage und zwischen derjenigen, die momentane Erkenntnis der Welt ist, dann müssen wir sagen, wahrscheinlich stimmt die Aussage, die Gott macht. Denn die Bibel ist ja gerade dafür da, nicht noch der Welt, in der wir leben, die Weihe zu geben. Sozusagen, wenn die Welt immer richtig wäre, in der wir leben würden, wofür bräuchten wir die Bibel noch? Dann müssen wir nur sagen, ja, dann lest die neuesten Studien, dann weißt du, wie es läuft. Nein, gerade nicht. Sondern wir müssen mit der Wahrheit, die Gott uns offenbart, die Perspektiven, die es in der Welt gibt, kritisch betrachten, wenn es da eine Gegenüberstellung gibt. Und am Ende ist ja die Sache, wem vertraust du mehr? Der neuesten Studie aus dem Bereich der Anthropologie und Medizin oder der Aussage der Bibel. Also das ist natürlich platt formuliert, aber letztendlich ist ja das die entscheidende Frage. Wenn du der Bibel nur dann vertraust, wenn die neueste Studie der Medizin damit übereinstimmt, dann kannst du das Bibellesen auch weglassen. Liest du gleich die neueste Studie der Medizin, dann weißt du ja viel besser, was wahr ist. Dann musst du auch nicht mehr lange diskutieren, warum das, was in der Bibel steht, so nicht mehr gilt und umgedeutet werden muss. Dann sparst du den ganzen Ärger. Dann würde ich sagen, abonniert ein paar wissenschaftliche Zeitschriften, lest, was da drin steht über Psychologie oder eben über Religionswissenschaft, über Theologie oder sonst irgendwas und dann habt ihr die Antwort. Dann ist die Bibel nur noch ein ärgerliches Überbleibsel. Übrigens, das, was ich jetzt sage, ist in der universitären Theologie lang gang und gäbe. Wenn du an der Uni Theologie studierst, musst du die Bibel kaum noch kennen. Am Anfang des Studiums machst du ein Biblikum, so einen kurzen Kurs. Also ich fand das fast lächerlich. Das war so ungefähr das, was ich aus der Kinderstunde gelernt habe, was du dafür wissen musst. Und dann machst du nur noch die richtige Theologie. Das heißt, du musst wissen, was Professor XY gesagt hat und was der dagegen gesagt hat und was man dafür gesagt hat und was der Philosoph gesagt hat, was in der Bibel steht. Ist unwichtig. Das wird höchstens noch am Rande zitiert. Ich meine, schaut euch Bücher an, systematische Theologie. Da geht es ja gerade darum, was wir als Christen vertreten. In neuerer systematischer Theologie wird so gut wie gar nicht mehr auf die Bibel Bezug genommen, höchstens noch am Rand, an der Fußnote, so ein bisschen da, wo es passt. Aber im Grunde genommen geht es viel, viel wichtiger. Du musst wissen, was Drewermann sagt. oder was Lüdemann sagt oder Kunzelmann sagt oder Lindemann sagt oder so, das musst du wissen. Und das ist ja auch alles gar nicht schlecht. Was diese Männer sagen, weiß ich auch. Also deshalb, manche akademische Theologen kommen dann zu mir und tun so, ah, du armer Kerl, du hast ja gar keine Ahnung. Sag ich, hey, bitte sehr, ich habe auch studiert und ich kenne die ganzen Typen. Nur letztendlich ist für mich nicht entscheidend, was die alle gesagt haben. Wenn die alle lange tot sind und verstaubt sind, dann wird das, was in der Bibel steht, immer noch gelten. Und deshalb, ich höre sie mir an, aber ich glaube nicht alles, was sie sagen. Und manche von denen sind auch heute schon lange wieder vergessen, zu Recht. Weil die waren vor 30 Jahren die große Mode. Und da musstest du alles glauben, was die gesagt haben. Und heute sagt man, ah gut, die haben nicht so ganz recht gehabt. Ja gut, und in 30 Jahren wird man von den heutigen sagen, haben auch nicht ganz so recht gehabt. Und deshalb würde ich sagen, das ist gut, die zu kennen. Ich bin gar nicht gegen akademische Sachen, nur ich bin dafür, die Relationen müssen stimmen. Mein Weltbild ist in erster Linie nach dem geprägt, was Gott mir weitergegeben hat, weil darauf vertraue ich, das ist dauerhaft gültig. Das war damals im Widerstand zum Zeitgeist, denn manche missverstehen und denken ja, alles, was der Paulus damals gesagt hat, das war halt so allgemeiner Zeitgeist. Ja, wenn das so wären, warum haben nicht alle Paulus zugejubelt? Ja, gar nicht. Das war genau krass entgegengesetzt dem Zeitgeist. In der ersten Gemeinde, da waren Sklaven, die saßen neben den Freien. Sklaverei war damals allgemein gesellschaftlich anerkannt. Das ist die dagegen. In der Bibel lesen wir eindeutig, Paulus ist gegen Ehescheidung. Ehescheidung war im Römischen Reich total an der Tagesordnung, vollkommen normal. Kein Mensch hat damit ein Problem gehabt. Und die Christen haben es nicht gemacht. Das heißt, er hat nicht das gemacht, was alle gemacht haben. Dann wäre es ja auch unsinnig. Warum muss er seine Briefe schreiben? Die leben ja sowieso alle schon so. Nein, sondern er schreibt das, weil es im Gegensatz zum Zeitgeist war. Und manchmal soll uns heute vermittelt werden, ja, das war ja der Zeitgeist von vor 2000 Jahren, heute sind wir anders. Ja, das ist nicht der Zeitgeist von vor 2000 Jahren. Er will ja gerade, dass ihr Leben verändert wird. Deshalb sagt er ja, das habt ihr von Christus nicht gelernt, so zu leben. Ja, ihr sollt eben anders leben. Ihr sollt nicht leben wie die Heiden um euch herum. Das sagt er damals schon. Und das gilt für uns heute genauso. Also hier diese Herausforderung, natürlich müssen wir erkennen, was steht wirklich in der Bibel. Ich habe ja auch anfänglich davor gewarnt, nicht, dass wir irgendwelche Ideen in die Bibel hineininterpretieren, die nicht drin stehen. Aber wenn welche da stehen, mit denen unser Zeitgeist nicht einverstanden ist, dann würde ich euch in jedem Fall raten, ihr fahrt besser damit, an der Bibel festzuhalten, als den momentanen Zeitgeist zu vertreten. Und ich glaube, das ist genau das, was hier steht. Denn der Zeitgeist, woher kommt der? Der kommt von den Leuten, von denen Paulus hier ziemlich deutlich sagt, die sind in Unwissenheit, die haben Verhärtung des Herzens, die sind entfremdet von Gott, ihr Verstand ist verfinstert. Was nicht heißt, dass sie nicht erklären können, wie ein Auto funktioniert. Aber sie können uns nicht erklären, wie Gott ist. Sie können uns nicht erklären, wie man zu Gott kommt. Sie können uns nicht erklären, was gut und böse ist. Denn dafür brauchen sie die Offenbarung Gottes. Für die Erklärung, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, dafür braucht man keine Offenbarung Gottes. Das kann man auch so. Deshalb, wir müssen dann sehen, wo wir in welchem Bereich unser Vertrauen darauf setzen. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch mal nur 2-3 Minuten Zeit geben, und zwar jedem Einzelnen. Und zwar jedem Einzelnen. Aufgabe ist hier, achte einmal darauf, wo in deinem eigenen Leben gilt es darum, dem Wort Gottes Vertrauen zu schenken, im Gegensatz zu dem, wo du in deinem Alltag mit konfrontiert wirst. Ich mache das mal nicht im großen Kreis, weil das eine persönliche Frage ist und weil jeder von euch in einem anderen Umfeld lebt. Wenn du Erzieherin bist, hast du andere Herausforderungen von deinem Umfeld, als wenn du in der Bank arbeitest oder wenn du Lehrer bist oder Hausfrau bist. Also Herausforderung ist, wo in dem Umfeld, in dem du lebst, gibt es Herausforderungen durch die Zeit, also durch die Menschen, mit denen wir zu tun haben, wo wir deutlich sagen müssen, nein, damit will ich Abstand nehmen, damit will ich nicht einverstanden sein. Dann machen wir jetzt nicht, Scherz beiseite. Wir kommen jetzt zurück und sind bei dem Bibeltext wieder. Wir waren stehen geblieben bei Epheser Kapitel 4, Vers 25. Und meine Aufgabe war an euch, die ich jetzt nicht überprüfe, weil die Aufgabe, macht euch Gedanken, wo in eurem Alltagsleben erkennt ihr, dass da Maßstäbe der Welt um uns herum sind, zu denen wir Nein sagen müssen, weil wir uns unterscheiden. Also wo wir sagen müssen, hier sind wir ganz bewusst anders, nicht weil wir einen ärgern wollen, sondern weil wir sagen müssen, hier begegnen wir Menschen, die Maßstäbe vertreten, weil sie für Gott blind sind, weil sie hier nicht die Weisheit von Gott bekommen. Nicht? Also praktisch angewandt, vielleicht muss ich das nochmal auf eine andere Art und Weise sagen, wenn ich mein Auto zur Reparatur gebe, dann schaue ich nicht in erster Linie danach, ob der Automechaniker Christ ist oder nicht, sondern ich schaue danach, kann der gut Autos reparieren? Und wenn er zusätzlich noch Christ ist, umso besser. Aber wenn ich seelsorgerliche Maßstäbe suche, ja, dann gehe ich natürlich zuerst zu demjenigen, der Gott kennt. und nicht zu irgendjemandem, der einen hohen akademischen Grad hat. Wenn sich das nicht ausschließt, wenn einer ist, der ist akademisch gebildet und gleichzeitig an der Bibel orientiert, ja umso besser. Aber wenn es ein Entweder-Oder ist, dann bin ich lieber bei demjenigen, der die Bibel ernst nimmt und Gott ernst nimmt, als bei dem, der einfach nur widerspiegelt, was nun gerade so in Seelsorge modern ist. Und das müssen wir, glaube ich, erkennen. Die Welt, wird hier ganz deutlich gesagt, ist in Unwissenheit, ist in Verhärtung des Herzens, ist verfinstert am Verstand. Und das ist ja nicht, also wenn ihr jetzt sagt, das ärgert mich, dann ärgert euch über die Bibel. Das sind nicht meine Worte, ihr müsst euch nicht über mich ärgern. Das steht hier wörtlich drin, die Welt ist so. Und wenn sie so ist, können wir ihr in dieser Hinsicht nicht vertrauen. Wir können ihr nicht vertrauen, was Gott angeht, was das Leben nach dem Tod angeht, was das richtige ethische Verhalten angeht, können wir ihr nicht vertrauen. Und zwar das sagt Paulus, geleitet durch Gott. Dann nennt er hier jetzt ein paar konkrete Beispiele, und zwar ab Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist und zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Hier sind jetzt am Ende dieses Kapitels eine ganze Menge ganz praktischer, ganz konkreter Anweisungen, so sollst du als Christ handeln. Und bei vielen dieser Sachen, hoffentlich sagen wir innerlich und äußerlich, ist doch ganz klar. Hier ist dann die große Herausforderung, nicht das zu verstehen, sondern es zu tun. Und hier merken wir, das, was hier drin steht, sind eben Maßstäbe, die in der Welt, in der wir leben, nicht normal vorausgesetzt werden. Fange ich gleich von Anfang an. Wenn dann da steht, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, jeder gegen seinen Nächsten. Also ich habe gerade vor einiger Zeit ein Buch gelesen, von einem Psychologen geschrieben, der hat gesagt, wir müssen uns gegenstellen gegen die pauschale Verurteilung der Lüge. Lüge gehört zumal zum Leben dazu. Wer nicht lügt, ist ungesund und unnatürlich. Ja, und da wird uns ganz klar gesagt, Lügen ist gut. Und dann werden da alle möglichen Beispiele genannt. Und wenn wir rein rational daran gehen, würden wir dem manchmal sogar zustimmen. Da würden wir sagen, ja, hey, dann brauchst du doch nicht lügen. Ich meine, manche Sachen machen es ja wirklich schwierig. Also zum Beispiel, wenn du heute in der Pflege von Demenzkranken bist, dann sagen die dir irgendwo, ja, gehen wir jetzt gleich nach Hause. Und dann wirst du aufgefordert und sagen, ja, wir gehen gleich nach Hause. Obwohl du nie nach Hause gehst. Wenn derjenige sagt, ja, wo ist denn mein Mann? Da sollst du nicht sagen, der ist tot. Ja, der kommt nachher. Und jetzt ist ja wirklich schwierig, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Also eine Lüge ist es, offensichtlich. Ja? Und ich will jetzt keinen großen Maßstab geben, zu sagen, jetzt müssen wir immer so oder so handeln, aber ich möchte zumindest deutlich machen, werde dir bewusst dieser Relevanz, die da drin ist. Oder wie sieht es aus? Am Sonntagmorgen kommt eine Schwester in den Gottesdienst und fragt dich vielleicht unglücklicherweise, wie findest du mein Kleid? Naja, ich meine, solange du das Kleid gut findest, ja, alles in Ordnung. Ne? Aber was ist, wenn du denkst, das Kleid ist eigentlich ziemlich daneben und dann sagst du dir das? Dann kann der Gemeindefriede aber gestört sein. Ne? Dann, was weiß ich, kommt die Gemeindespaltung. Ja, also. Das kann man, aber. Ne, ja. Ja, ja, also ich würde auch schon denken, das klingt so ein bisschen schon verdächtig. Dann würde ich aber nachbohren, so, ne? Ja, so meine Antwort wäre dann manchmal, ja, das Kleid sieht interessant aus. Aber das könnte auch schon missverstanden werden oder so, ne? Ja, Ach so, ja. Also ihr habt jetzt alle eure speziellen Antworten, merke ich schon, ne? Ja. Aber ihr merkt hoffentlich, worauf das hinausläuft, ne? Häufig im Alltag, also Psychologen sagen uns, jeder Mensch lügt ungefähr, ich meine, 60 Mal am Tag, wurde da gesagt. Das ist eine ganze Menge. Die meisten Lügen, die fallen ja gar nicht so auf. was weiß ich, du bist bei der Mittagspause beim Austauschen und da sagt einer, ich habe da ein ganz tolles Video gesehen. Hast du das auch gesehen? Und weil du nicht als dumm dastehen willst, sagst du, ja. Gar nicht lange überlegt. Einfach bloß, du willst nicht als dumm dastehen, du kennst das, nicht? Und dann sagst du, ja. Oder solche Sachen. Oder deine Frau sagt, hey Mann, wo bist du denn gewesen? Hast du doch gesagt, du abgemacht, das war Stau. Und in Wirklichkeit war gar kein Stau. Du hast mit deinem Kollegen zu lange gequatscht. Aber statt jetzt lange zu erklären, du weißt, es gibt Stress zu Hause, auf den Verkehr schieben. Und jetzt will ich ja gar nicht sagen, das ist wahnsinnig schlimm. Das sind die ganz normalen Lügen des Alltags, bei denen wir es immer wieder erwischen können. Aber eigentlich steht hier, Christ zeichnet sich aus durch Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Nicht durch die Wahrheit, die einfach brutal und rücksichtslos ist, so auch nicht. Schon die Wahrheit, die den Menschen berücksichtigt, aber nicht, weil sie den Menschen berücksichtigt, anfangen zu lügen oder mit Halbwahrheit umzugehen. So auch nicht. Also, aber eben das ist schon eine ganz konkrete Herausforderung, die wir da haben. Und da, warum sollen wir uns nicht belügen, steht da, denn wir sind untereinander Glieder. Das heißt, du belügst dich ja eigentlich selbst. Was macht denn das für einen Sinn? Wenn der zu deiner ganz engen Familie gehört, wenn der zu dir gehört, du schadest dir ja selbst, wenn du lügst. Das ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Also sage die Wahrheit. Und manchmal ist Wahrheit ja auch schmerzhaft. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Wort für diejenigen, es gibt ja auch die Leute, die sagen, ja, alle mögen mich nicht, weil ich sage immer die Wahrheit. Was damit gemeint ist eigentlich, du sagst immer, was dir gerade in den Kopf kommt, ohne zu überlegen, ob es jetzt angebracht ist. Das hat mit Wahrheit sagen nichts zu tun. Der muss jetzt auch mal lernen, zu schweigen, still zu sein, erst nachzudenken. Aber manchmal gibt es auch Leute, die eine Sache, die gesagt werden muss, nicht sagen, aus Angst, dass dadurch Missstimmungen entstehen. Gerade Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind. Und ich merke zum Beispiel, ab und zu gehört zu meinen Aufgaben hier auch, einen Schüler zu ermahnen. Aber mir fällt das eher schwer, weil ich mir immer denke, oh, wie wird er das jetzt aufnehmen und ah, wird er jetzt verärgert sein? Und manchmal denke ich Tage vorher darüber nach, wie formuliere ich jetzt das, dass er versteht, worum es geht, ohne den Eindruck zu haben, dass ich ihn irgendwie angreifen will. Und das ist die große Herausforderung. Die Herausforderung ist ja nicht, eine Wahrheit gesagt zu haben, sondern die Wahrheit so gesagt zu haben, dass der andere sie annehmen kann und dass es Veränderung bewirkt. Weil das Ziel der Wahrheit ist die Veränderung, nicht sie gesagt zu haben. Das ist uns ja klar. So geht Gott ja auch mit uns um. Gott haut uns nicht eine Wahrheit einfach um die Ohren, sondern glücklicherweise, er führt uns Stück für Stück, dass wir sie erkennen. Und manchmal ist er so gnädig, dass er uns bestimmte Wahrheiten erst nennt, nachdem wir 30 Jahre Christ sind. Weil wenn wir die ganze Fülle der Wahrheit erkennen würden im Zeitpunkt unserer Bekehrung, wahrscheinlich würden wir alle zusammenbrechen und depressiv werden und sagen, oh, lass mich untergehen, ist alles so schlimm und fürchterlich. Das ist ja wohl klar. Wir lesen ja auch in der Bibel, wenn du als solcher sündiger Mensch, wenn du jetzt bist, in die Gegenwart Gottes treten würdest, was lesen wir denn in der Bibel, was würde passieren? Wir würden vergehen, steht da. Weil wir in der Herrlichkeit und Gerechtigkeit Gottes gar nicht bestehen könnten. Und das ist so, das ist auch Teil davon. Also deshalb Wahrheit, ja. Dann steht als nächstes, zürnt ihr, so sündigt nicht. Und das ist ja ganz ermutigende Sache. Zumindest fordert Paulus von uns nicht, nie zornig zu sein. Denn da sagt er, zürnt ihr, dann sündigt nicht. Also das heißt, manchmal kann es ja sein, dass wir zornig werden, auch berechtigt. Meinetwegen, da macht einer in der Gemeinde wirklich totalen Unsinn. Dann gar nicht zornig zu werden, ja, da ist vielleicht einer, der hat zu viel Tranquilizer genommen oder so. Nicht? Den macht das alles nichts mehr aus. Oh, die Welt geht unter, oh, das macht nichts, oh, ihr werft die Scheiben ein, macht auch nichts. Nicht? So ja nicht. Nein, wir können uns schon ärgern. Paulus tut das auch. Hat beispielsweise, als er in Athen ist, ne, da steht, und es ergrimmte ihn, sagt Luther, ne, es ergrimmte ihn, als er die viele Götterstatuen sah. Aber dann kommt er herunter und als er dann mit den Leuten auf dem Areopag spricht, dann macht er das ganz ruhig. Aber erstmal hat er sich geärgert. Also dieses, dass wir zornig werden für Sachen, die es wert sind, das ist nicht schlimm. Aber wir müssen unseren Zorn unter Kontrolle haben. Wie habe ich gerade gesagt? Langmütig. Langmütig bedeutet, dass wir unsere Emotionen und Gefühle unter Kontrolle haben. Das gehört mit dazu. Aber manchmal ist es ja gerechtfertigt, sich zu ärgern. Deshalb sagt er, zürnt, aber sündigt dabei nicht. Unter anderem steht hier, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Was bedeutet, versuche eine Sache, die Ärger ausgelöst hat, möglichst bald zu klären. Und das ist ein ganz guter Tipp. Denn wir merken alle, wenn wir das nicht tun, dann wird sich das ansammeln, dann werden sich die Vorurteile verfestigen, dann werden wir ganz sensibel dem anderen gegenüber und interpretieren plötzlich alles, dass es böse ist, obwohl es gar nicht böse gemeint ist. Ich war schon in einigen Gemeinden, wo es dann Streit gab und die Gemeinde diesen Streit nicht mehr selbst beilegen konnte und dann von außen eine Hilfe in Anspruch genommen hat. Meistens ist das eine sehr undankbare und langwierige Aufgabe, weshalb ich meistens zurückhaltend bin, sie anzunehmen. Aber manchmal denke ich, ja gut, die brauchen jetzt dann Hilfe. Und häufig, ganz am Ende stellt sich heraus, das hat irgendwie mit Kleinigkeiten angefangen. Am Ende ist dann irgendwann, ja, der hat mir am Ostermorgen nicht guten Tag gesagt. Ich habe ihm guten Tag gesagt, er hat sich einfach umgedreht und ist weggegangen. Und ab diesem Zeitpunkt, ja, dann habe ich darauf geachtet. Und plötzlich habe ich gemerkt, der lädt mich gar nie ein. Der macht immer einen Bogen um mich. Und immer, wenn er irgendwas sagt, der bestimmt meint er mich. Und plötzlich steigert man sich hinein. Es kommt immer mehr und immer mehr. Man fühlt sich immer mehr bestätigt, statt die Sache auszuräumen. Vielleicht mal auf den anderen zuzugehen und sagen, warum hast du mich eigentlich nicht begrüßt? Bei manchen Leuten kann es nämlich so sein, das liegt dann eben bei so wie bei mir. Manchmal begrüße ich Leute nicht, und das ist total absolut gar nicht böse gemeint. Das liegt einfach daran, weil ich ziemlich kurzsichtig bin. Das war schon mal meine Frau, habe ich nicht erkannt, wenn sie am Ende der Sache sitzt. Ja, und wenn ich nicht mal meine Frau erkenne, ja, dann meint jemand, warum hast du mich nicht begrüßt? Ich hatte dich leider gar nicht erkannt. Und dazu kommt noch seit einigen Jahren der grüne Star. Das heißt, grüner Star, an einigen Stellen sehe ich gar nichts. Das sind so dann wie Löcher, nicht? Sondern kann ich noch schlechter erkennen. Und dann liegt das manchmal einfach daran. Und dann interpretiert plötzlich jemand daran, oh, der Michael sei böse auf mich. Nein, ich bin gar nicht böse, sondern das liegt einfach daran, ich habe dich wirklich nicht gesehen. Und dann ist die Sache plötzlich ganz einfach aus der Welt. Gar kein großes Problem. Aber manche tun das nicht, sie räumen das nicht aus. Und dann ist es so, dann wird es immer mehr, dann wächst es weiter, dann vergiftet es die Atmosphäre und die Gemeinschaft. Und deshalb möglichst bald Zorn ausräumen, versuchen zumindest. Und deshalb gebt nicht Raum dem Teufel. Weil der Teufel kann Ansatzpunkte finden, wenn wir Sünde nicht ausräumen, nicht umkehren, dann kann das bekommen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Hier finde ich einen ganz interessanten Hinweis. Wir würden ja wahrscheinlich jedem, der jetzt faul ist, dann auch ermahnen, so zack, jetzt mach mal was. Meistens würden wir es pragmatisch damit tun, du musst selbst für deine Auskommen sorgen. Leb nicht auf Kosten der anderen, arbeite selbst. Paulus geht sogar noch ein Stückchen weiter. Der sagt nämlich, arbeite, damit du anderen was Gutes tun kannst. Das finde ich eine interessante Perspektive. Weil meistens denken wir bei Arbeit eher egoistisch daran, ja, ich arbeite, damit es mir besser geht. Oh, damit es mir besser geht. Ne? Und das ist hier ein Aspekt. Aber Paulus hat von vornherein gleich darin, hier steht ja, der soll mit eigenen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas geben kann. Also es ist noch eine viel gesteigerte Funktion. Wir arbeiten nicht nur, wie viel wir brauchen, sondern wir arbeiten ja auch, weil wir etwas Gutes für andere tun sollen. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, irgendwas zu machen. Und das ist nicht nur für uns, sondern für den anderen. Natürlich in erster Linie ist Gemeinde hier im Blick, weil es ja die Geschwister sind, aber dann auch darüber hinaus. Dann kein schlechtes Wort. Das wird ja später nochmal wiederholt. Da wird dann gesagt, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Das gehört ja zum normalen Sprachwortschatz fast aller Leute dazu. Also seit Jahren schon haben wir den Fernseher abgemeldet, und aus ganz verschiedenen Gründen. Also jetzt nicht, weil ich denke, jeder Christ darf keinen Fernseher haben. Heute gibt es ja viele schlimmere Sachen als einen Fernseher. Zum Beispiel das Internet. Ne? Weil im Internet kriegst du noch viel mehr Blödsinn als im Fernsehen. Aber gut, Internet kannst du halt nicht abwählen. Nur ich nicht. Ich brauche es ja. Und ich wirke dadurch ja auch, indem ich dann Sachen weitergebe. Aber das ist bei vielen Sachen, allein wenn ich mal so einen Ausschnitt im Internet sehe von irgendeiner Show. Wie sehr wird da heute gelästert, geschimpft? Und das selbst in öffentlichen Sendungen. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Eine unserer Töchter war mal so ganz fasziniert. Wie heißt diese Bohlen-Show da, diese Superstar, nee, oder Deutschland sucht, nee.
Deutschland.
Ja, genau. Ist das der Bohlen, der da ist, oder?
Ja.
Und dann diese Sendung, die ich gesehen habe, wie schlimm ist das? Wie macht der die Kandidaten fertig? Das ist doch der die Kandidaten häufig so fertig macht, oder?
Ja.
Ich dachte, das kann doch wohl nicht sein. Nicht, aber das wird als ganz normal. Da lachen Leute sogar ab. Nicht? Und denken, boah, wenn der jetzt sagt, nicht, was bist du für eine komische Kröte oder so. Und dann nicht, lachen die alle und so. Nicht mehr, das ist scheinbar dann normal. Und da sollen wir sensibilisieren. Nein, das ist gar nicht normal. Hier erniedrigst du einen. Ich habe selbst Christen erlebt, auch in der Bibelschule habe ich ermahnt. Nee, so sollst du jetzt nicht über deine Geschwister reden. Und dann sagt er darauf, das ist doch ja nur Spaß. Da habe ich gesagt, ja, hast du mal nachgefragt? Und dann sagt er, ja, der lächelt ja immer. Ja, was ist denn, wenn er nicht lächelt? Dann machst du noch mehr fertig. Das geht dir gar nicht so. Klar, das ist so, wenn einer einen Spaß über dich macht und du nicht lächelst, dann gehst du als Spaßverderber. Aber jetzt müssen wir schon darauf achten, verletzen wir da einen oder nicht. Also für mich ist eine Sache, wieder da in der Bibelschule selbst erlebt, wo ich dann dachte, also wo ich im Nachhinein jetzt schon leicht sagen konnte, ja, wieso ist der so dumm? Nicht? Aber wo ich dann umgekehrt sagen muss, egal wie der andere vielleicht dumm ist, dass er es aufnimmt, aber ich habe Fehler gemacht. Würde ich schon sagen, ich habe nichts Böses gemeint, aber es war trotzdem so. Ein Beispiel, was mir bis heute in Erinnerung ist, ist, da ist ein neuer Schüler an der Bibelschule und wir haben das so, dass die vorher immer schon mit Fotos an der Wand hängen. Ja? Und dann kam der und der hatte wirklich ein Foto, das sah, also dann war der, habe ich ihm vorgestellt gesagt, ah, du bist der, ich habe hier dein Foto gesehen, also dein Foto, das sieht ja aus wie ein Verbrecherfoto. Ne? Aber das war wirklich so, der schaute starr und so ganz weißer Hintergrund, ernster Blick, jetzt fehlte nur noch die Nummer da oben sozusagen. Ne? Und so. Ja, und dann habe ich dem das gesagt und ich habe nur gesehen, versteinertes Gesicht. Ich dachte, du, das heißt nicht die richtigen Worte. Ne? Ja, aber was mich dann erschüttert hat, war, 3 Jahre nachdem er fertig war, dann haben wir uns verabschiedet bei der Absolvierungsfeier und dann sagt er, Michael, ich habe dir vergeben. Da habe ich gesagt, ey, wieso vergeben, was war denn? Und dann hatte er mich daran erinnert, damals vor 3 Jahren, da hast du gesagt, mein Foto ist ein Verbrecherfoto. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, das war doch eigentlich nur, wir wollen uns kennenlernen, das sah so aus. Und manche Leute würden das ja selbst sagen von ihrem Foto. Also wenn ihr mein Passfoto seht, dann würde ich auch sagen, das ist auch keine große Fotokunst oder so. Ne? Dann erkenne ich mich auch kaum drauf wieder. Ja, aber hier bei ihm war das so, das hat ihn verletzt. Da habe ich gedacht, hey Michael, du musst noch sensibler mit deinen Worten umgehen. Denn natürlich könnte ich sagen, jetzt, warum bist du so blöd, dass du dich verletzen lässt? Das wäre aber wieder menschlich irdisch. Dann müssen wir sagen, er ist verletzt worden und ich hätte das ja nicht sagen brauchen. Oder man wäre früher dem nachgehen oder so. Da muss ich sagen, das war falsch. Und hier ist, wir sollen darauf achten, wie wir mit Worten umgehen. Das, was in der Welt normal ist, ist bei Gott nicht normal. Ne? Hier steht dann ja von diesen ganzen Beispielen, wie man in der Welt miteinander umgeht, wie wir das nicht tun sollen. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, all diese Sachen, die sollen weggetan werden. Sondern stattdessen sollen wir gekennzeichnet werden von Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Und dann sind manche Christen auch, die sagen, ja, wenn ich das immer tue, dann bin ich ja immer der Dumme. Da würde ich sagen, ja, und wenn das so ist, ja, dann ist das halt so. Jesus wurde von vielen auch als der Dumme angesehen und ausgelacht, weil er die Leute ernst genommen hat, weil er in Liebe ihnen begegnet ist. Wenn wir dadurch verspottet werden, ja, dann ist das halt so. Hier würde ich sagen, lieber einmal einen Menschen einmal zu viel ernst nehmen, obwohl er nur einen Spaß meint, als eine Person zu wenig ernst nehmen und dann über irgendwas lachen, was derjenige todernst meint. Denn manchmal passiert das. Da erzählt dir einer ernst seine Probleme und du fängst dann an zu lachen. Also zumindest bei manchen Dingen, wirklich, die ich gehört habe bisher in der Vergangenheit, dann überlege ich mir wirklich, meint er das jetzt als Scherz oder meint er das ernst? Aber dann entscheide ich mich erstmal, gut, erstmal gehe ich davon aus, es ist ernst, egal wie absurd sich das anhört. Und mir haben Leute wirklich schon ganz unterschiedliche Sachen erzählt. Also wirklich manche Sachen, wo ich wirklich denke, also, aber die meinen es wirklich ernst. Aber ich kann ihnen nur helfen, wenn ich sie ernst nehme. Und mich nicht so schnell lustig mache darüber. Das heißt ja nicht leichtgläubig sein. Schon, ich frage nach, ich bohre nach. Und dann zu sehen, ist das wirklich so gemein. Aber ernsthaft. Nicht? Also das ist hier mit drin.
Eine kurze Frage. Wie sind Sie denn damit umgegangen, dass jetzt der Absolvent, und jetzt war er ja fertig, ja, 3 Jahre gewartet hat, bis er Ihnen gesagt hat,
Ja, hier würde ich sagen, der bräuchte eigentlich seelsorgerliche Hilfe, denn auch bei ihm ist das ja, er hätte ja gerade als derjenige, der sich beleidigt fühlte, zu mir gehen können und versuchen, die Sache zu klären. Nur ich habe empfunden, das ist jetzt nicht meine Sache, ihn darauf anzusprechen, das würde sehr schnell wie eine Selbstrechtfertigung wirken, sondern da habe ich dann einfach gesagt, das tut mir leid, ich wollte das auch gar nicht, ne? Also hoffe, dass das nicht wieder passiert. Das war eher meine Sache, weil ich ja jetzt aus seiner Sicht der Schuldige war. Und das würde sehr, sehr schnell so wirken, ich spiele den Ball zurück, du bist jetzt eigentlich der Schuldige. Aber eigentlich wäre es vollkommen korrekt, ein anderer müsste mit ihm darüber sprechen oder er hätte sich am anderen öffnen müssen, weil das, was er macht, ist natürlich auch Sünde. Hier steht ja gerade, haben wir doch gelesen, lass die Sonne nicht untergehen über seinem Zorn. Und jetzt nicht nur eine Nacht, sondern 900 Nächte, nicht? Oder 1000 Nächte. Das ist natürlich nicht richtig. Aber das ist dann sein Problem. Mein Problem ist, habe ich jetzt so leichtfertig gesprochen, sein Problem ist, er ist mit diesem Ärger, den er gehabt hat, nicht richtig umgegangen.
Aber beides ist wichtig, dass das gesagt wird.
Ja, genau.
Diese 3 Jahre können zu zig Jahren werden.
Genau.
Ohne dass darüber gesprochen wird.
Ja.
Ich weiß gar nicht, welche Art, wann, wie bei dem einen ankommt, bei dem anderen verletzlich ist.
Das genau.
Ist Wahnsinnsunsicherheit, die dann auf den ersten Punkt kommt, redet miteinander.
Ganz genau. Also deshalb in jedem Fall würde ich auch sagen, das, was der Schüler da gemacht hat, ist nicht richtig geistlich, vollkommen nicht richtig. Nur da, glaube ich, in dieser Situation wäre es besser, wenn wir mit anderen sprechen. Sonst würde er hinterher bloß den Eindruck haben, ach, jetzt will der Michael sich da wieder drücken und er steht das immer noch nicht ein und so. Und hier, um das endlich aus der Welt zu schaffen, glaube ich, ist es besser zu sagen, okay, du bist verletzt worden und ich hätte das nicht so sagen müssen und dann ja, aber vollkommen richtig, das ist nicht okay. Und wenn ein von euch das trifft, dann gilt hier, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, kläre es so bald wie möglich, damit es keine, also nicht wie eine Entzündung, der immer mehr eitert und hinterher dann der Patient stirbt oder dem die Gemeinde darunter leidet. Gut, ich komme dann zum nächsten Kapitel, auch wenn wir hier nicht alles besprochen haben, aber hoffentlich ist klar geworden, hier sind ganz konkrete Aufforderungen und diese Aufforderungen gelten. Die sind nicht nur theoretisch, dass wir sie wegerklären für andere, sondern die sollen jeden von uns herausfordern, wie sieht es bei uns aus, wenn wir uns über andere ärgern, oder wenn wir andere verärgern, wie sieht es bei uns aus mit dem Umgang mit der Wahrheit, wie sieht es bei uns aus mit dem hier mit dem Bitterkeit, Zorn, Geschrei und so weiter, wie gehen wir mit unserer Zunge um. Dann sind wir in Kapitel 5, ich lese den ersten Abschnitt. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagungen, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger oder Götzendiener ist, ein Erbteil im Reich des Christus und Gottes hat. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, so werdet nur nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Ich lese gleich noch ein Stückchen weiter, aber bleibe vielleicht mal bei diesen ersten 9 Versen. Der Gedankengang wird hier durch das neue Kapitel nicht berührt. Es geht weiter darum, dass uns deutlich gemacht wird, wie sieht ein vom Heiligen Geist gekennzeichnetes Leben aus. Und deshalb wird ja hier am Ende auch gesagt, die Frucht des Geistes besteht aus Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist ja eigentlich der Schlüssel dafür. Vorher wird uns erklärt, was das denn bedeutet. Die Frucht des Geistes soll jeder von uns in seinem Leben haben. Frucht des Geistes bedeutet ja, du hast den Heiligen Geist bekommen, als du gläubig geworden bist, der wohnt jetzt in dir und wenn du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben gibst, dann wird er dein Denken und Verhalten und Empfinden verändern. Und dann wird dein Leben immer stärker von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit geprägt. Und hier ist ja auch wichtig, dass die alle drei zusammen genannt werden. Ich habe euch ja gesagt, manche beharren nur auf die Wahrheit, egal wie viel Opfer es da gibt. Kollateralschäden, nicht? Okay, die sterben da alle, aber ich habe da hauptsächlich die Wahrheit gesagt. Und das ist nicht richtig. Sondern ich muss immer überlegen, wo und in welchem Rahmen und in welchem Maß ich die Wahrheit sage. Das heißt gar nicht, dass ich die Unwahrheit sage, nur du kannst ja gar nicht jemandem die volle Wahrheit sagen. Weil die Wahrheit, ja, da musst du jetzt 10 Stunden reden. Denn zur Wahrheit gehört, Präsident von dem Land ist der und die Relativitätstheorie stimmt und dieser Bibeltext stimmt und dieser Bibeltext stimmt und dieser Bibeltext stimmt. Du kannst dir nie die ganze Wahrheit immer sagen. Auch Jesus hat manchmal nur eine Wahrheit, also einen Teil der Wahrheit dieser Person gesagt. Nie die vollständige. Wir haben ja sogar gelesen, die vollständige Wahrheit können wir gar nicht mehr erfassen. Also hiermit ist nicht gemeint, dass ich alles, was ich für wahr halte, jedem Menschen sofort sagen muss, sondern ich muss immer auch darum bitten, welcher Teil der Wahrheit ist für diese Situation und diesen Menschen jetzt angemessen. Nicht lügen, vollkommen klar. Und das ist ja deshalb die anderen, denn zur Wahrheit gehört auch die Güte. Das heißt, wie viel von dem, was der andere hört muss, verkraftet er in dem Moment? Nicht lügen, also nicht irgendwie die Unwahrheit sagen. Aber ich sage vielleicht einen Teil und morgen sage ich den nächsten Teil, und übermorgen sage ich den nächsten Teil. Aber wenn ich alles auf einmal sage, ist der verhärtet, macht zu, ist Ende und aus. Das Ziel ist ja die Veränderung und nicht nur, dass ich irgendwas gesagt habe. Also deshalb nicht lügen, einwandfrei. Aber auch immer noch überlegen, die Wahrheit mit Güte und Gerechtigkeit weiterzusagen. Und hier wird doch ein guter Ausgleich. Die einen tendieren mich mehr zur Güte, wollen 5 gerade sein lassen, alles okay, jeder macht, wie er will. Die anderen tendieren zur Gerechtigkeit und zack, hier ist die Gerechtigkeit, da bist du über hinausgegangen, Urteil, Gericht. Und die Wahrheit ist für beides da, nicht? Für die Gerechtigkeit und für die Güte. Wir brauchen aber den Ausgleich. Und der Heilige Geist will uns beides bewirken. Die Güte, aber nicht die Güte, die Sentimentalität ist, sondern die Güte, die die Belastungsfähigkeit des anderen einschätzen kann, die die Lebenssituation des anderen einschätzen kann und ihm dann die Wahrheit so weitergibt, wie er sie für diesen Moment verkraften kann, damit es weiterkommt. Und das ist die Grundlage. Und wenn wir von Güte und Wahrheit und so weiter geprägt sind, dann ist ja genau das, was ich euch als Beispiel gesagt habe. Schändlichkeiten, albernes Geschwätz, Witzeleien, das sollte eigentlich nicht Hauptinhalt unserer Gespräche sein. Ist es in der Welt, in der wir leben, heute aber gang und gäbe, egal auf welcher Ebene. Also wenn ich mich an manche Sachen erinnere, die selbst Politiker sagen, und ich denke, das ist ja nicht möglich, wie die über dann andere herziehen, andere fertig machen, polemisieren und so, egal welcher Partei. Also Leute, die eigentlich unser Volk führen sollten, Vorbilder sein sollten. Ich sage, nein, das sollte unsere Sprache nicht sein. Sondern das heißt nicht, dass wir nicht mal lachen können. Aber es soll nicht das Lachen auf Kosten der anderen sein. Es soll nicht die üble Nachrede sein. Das wäre ja hier diese Schändlichkeiten weitergeben. Das bedeutet natürlich auch, das, was wir konsumieren, das ist ja heute gar nicht einfach. Da konsumieren wir irgendeinen Film und eigentlich sind manche Filme nur aufgebaut auf Schlüpfrigkeiten, auf Sünde und so weiter. Und manchmal betrifft es uns gar nicht mehr, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Und da sagt Gott eigentlich, nee, so geht das nicht. Du müsstest hier bei der oder Sache eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Eigentlich kannst du dich daran gar nicht freuen, wenn du geprägt bist von Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte. Was ja nicht heißt am anderen Ende, wir können nie Freude haben, wir können nie Unterhaltung haben. Aber es gibt ja auch Unterhaltung, die nicht nur aufgebaut ist auf Schändlichkeiten, Witzeleien, Geschwätz. Hoffentlich. Und danach sollten wir eher gehen. Warum wieder? Ja, weil das der Heilige Geist uns bewirkt, weil das der Charakter Gottes ist, weil Menschen die Unterschiede sehen sollen in unserem Leben und in ihrem Leben. Das ist hier die Herausforderung, die wir haben, also mit dem, wie wir reden. Und das wird ja auch am Anfang gesagt, werdet Nachahmer Gottes, geliebte Kinder. Und dann wird gesagt, aha, Gott ist nämlich so. Zum Glück. Ich meine, würde Gott üble Nachrede betreiben, wie viel hätte der über uns zu reden? Wie sehr könnte der sich den Maul zerreißen mit den Engeln? Ich sage, boah, dieser blöde Kerl und so. Und dann kommen wir hinterher zu Gott und dann soll er unser geliebter Vater sein, wo er sich dann über uns lustig macht dauernd. Zum Glück ist es ja nicht so. Sondern er leidet eher daran, wenn es uns schlecht geht. Und so sollte es auch mit anderen sein, wenn wir das sehen. Nicht auslachen, nicht spotten über andere, sondern wenn eher mitleiden, das Gute suchen, weiterführen. Ja, das ist hier mit drin. Und dann steht ja auch, seine Liebe war so groß, dass er sich selbst als Schlachtopfer dargebracht hat. Und dann lese ich weiter Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh aus den Toten auf, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, dass ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unwissende, sondern als Weise, und kauft die Zeit auf, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Hier sind gleich wieder eine ganze Menge Herausforderungen. Einmal für unsere Zunge. Also was sollen wir sagen? Nicht billige Witzelei, nicht oberflächliche Spottereien, nicht üble Nachrede, sondern unser Leben, unser Reden sollte gekennzeichnet werden von Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, produktiv aufbauendes, Gott Dank sagen alle Zeit. Man allein nur der nächste Vers würde wahrscheinlich für die nächste Jahr für uns zu genügen Aufgaben geben. Sagt dankbar alle Zeit für alle Dinge. Ziemliche Herausforderung. Aber was auch bedeutet, wir müssen unser Denken verändern. Nicht in erster Linie nur Gott, warum ist das schiefgelaufen? Sondern vielleicht vielmehr erstmal Danke sagen. Danke Gott für diesen Tag, danke für mein Leben, danke für meinen Nachbarn, danke für meinen Arbeitsplatz. Und wir werden auch merken, jetzt rein psychologisch, das wird unser Leben verändern. Wenn du nämlich immer nur ans Negative denkst, bei deinem Partner oder bei deiner Arbeit, dann wirst du auch mit der Zeit immer negativer heruntergedreht werden, nicht? Immer schlimmer. Hingegen versuchst du jetzt auf das zu sehen, was Gott doch Positives gegeben hat, oder vielleicht sogar noch zu gehen, okay, Gott hat mir auch diese Schwierigkeit gegeben, vielleicht um mir was beizubringen. Vielleicht ist da der Autounfall, um dir mal zu zeigen, oh, siehst du, wie sehr du von mir abhängig bist. Wie sehr habe ich dich bewahrt bei den letzten 100.000 Kilometern? Wie hoffe ich, hast mir Danke gesagt. Wäre doch auch mal eine Perspektive. Vielleicht ist das ja die Absicht. Statt sich zu ärgern, Gott, jetzt folge ich dir nach und jetzt kommt auch noch der Unfall. Dankbar sein, was steht hier? Für alles, nicht in allen Dingen. Sag dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus. Nicht zu sagen, danke, dass es mir endlich schlecht geht, so nicht. Aber danke, dass du mich bewahrst. Danke, dass du auch hier in dieser Situation noch dabei warst. Danke, dass es nichts gibt, was dir entgleitet. Solche Sachen. Weil wir ja in der tiefen Gewissheit leben, es passiert nichts außerhalb des Willens Gottes. Und wenn wir sterben, selbst dann wissen wir, das passiert nicht per Zufall. Wir wissen, wir werden nur dann sterben, wenn Gott sein Ja dazu gibt. Wir werden nicht sterben, weil wir eine Krankheit haben. Sondern wir werden sterben, weil Gott sagt, jetzt ist dein Leben zu Ende. Und diese Gewissheit zu haben, das kann uns eine tiefe Zufriedenheit geben, das ist ein Unterschied zu anderen Menschen, das kann auch unser Denken bestimmen, unser Denken, was nicht nur Anspruchsdenken ist oder kritisches Denken, alles Mögliche zu kritisieren, sich dauernd nur zu ärgern, sondern eben dieses, was da steht mit Psalmen und so weiter, das ist, glaube ich, auch eine echte Herausforderung für unseren Alltag. Also selbst mal zu überprüfen, wo in unserem Alltag singen wir denn hier geistliche Loblieder und Lobgesänge in unserem Herzen? Muss also jetzt nicht offen sein, ne? Wenn dein Nachbar deine Stimme und Melodie gerade nicht schätzt, wenn der Kollege, dann sagst du, ich bin biblisch und jetzt musst du zuhören, wie ich am Schreibtisch singe. Nein, das steht ja auch innerlich im Herzen, nicht? Also so geht das auch, singen und spielen. Also innerlich spielst du eine Gitarre, nicht? Kling, 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 so im Herzen und singst dann dabei und Psalm auswendig oder sowas. Aber ihr werdet merken, wenn ihr das tut, das wird euer Denken prägen. Das wird euer Umgang mit anderen Menschen prägen. Wenn ihr jetzt durch und durch immer nur geistliche Sachen denkt, dann könnt ihr gar nicht mehr so böse sein. Das geht gar nicht so schnell umzuspringen. Nicht? Also das, glaube ich, prägt uns. Und jetzt geht es ja gar nicht darum, dass wir das wirklich hundertprozentig umsetzen, sondern in die Richtung uns ein Stück weit bewegen. In die Richtung ein paar Mal. So vielleicht zu sagen, eben, ja, ich habe ja gehört, ihr lernt Bibelverse hier auswendig, nicht? Die da immer mal wieder zu wiederholen. Also die alten Mönche im Mittelalter, die waren zwar katholisch, aber manche Sachen hatten sie auch gut gemacht. Ist, bitte? Ja, eben. Ja genau, und wir müssen ja deutlich eingestehen, auch bevor die Brüdergemeinden vor 150 Jahren gegründet worden ist, gab es Christen. Oder? Ja, nicht? Also ich meine, ich betone das jetzt mal so etwas, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass manche denken, nein, nein, das kann ja gar nicht sein. Vorher gab es die große Lücke, nicht? Und dann irgendwie ist die Urgemeinde wieder lebendig geworden und so. Und das ist nicht ganz wahr. Nicht? Also, was ich jetzt betonen wollte, die alten Mönche, die hatten sich zum Ziel gemacht, weil sie diese Texte gelesen haben, jeden Tag 50 Psalmen zu beten. Ich sage euch, wahnsinnig viel. Das habe ich ja gestern mal vorgelesen. Ihr merkt, das ist doch gar nicht so viel. Also 50 Psalmen ist gut machbar. Und natürlich mit der Zeit konnten sie auswendig. Und da haben sie gesagt, ja, wir wollen uns ja vom Wort Gottes prägen lassen. Deshalb wiederholen wir immer wieder das Wort Gottes. Also nicht runterleiern, das ist ja nicht. Das ist ja das Negative, was passieren kann. Das Positive kann sein, ich lasse mich davon prägen, von den Psalmen. Und vielleicht kann man es auch mal mit einem probieren am Tag, nicht? Dann macht man bei 150, hat man die Psalmen zweimal im Jahr durch so und dann für sich mal was auswendig lernen oder wiederholen. Fangen wir mal mit dem an, den wir alle schon auswendig kennen. Ne? Hier Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüne Aue und so weiter und so weiter. Das ist doch schön. Und das Wort Gottes. Und ihr werdet merken, wenn wir das wiederholen, es prägt uns innerlich. Es prägt unser Denken, unsere Beziehung zu Gott. Und das ist das, was Paulus uns so auffordern will. Also statt dieses, wir machen es wie alle anderen, dem bewusst etwas entgegengesetzen als Kontrastprogramm. Und dass ihr jetzt so heilig werdet, dass ihr gar keinen Ärger mehr empfindet, gar nicht mehr merkt, wie die Welt läuft, darüber müsst ihr gar keine Angst haben. Also wenn das so weit ist, dann machen wir die nächste Bibelarbeit, wo ich euch sage, ja, ab und zu müsst ihr auch mal Nachrichten schauen oder ihr solltet auch mal wissen, wie die Welt ringsherum läuft und denkt daran, es gibt auch Leute, die lügen, nicht? Aber ich glaube, im Allgemeinen ist das nicht unser Problem. Unser Problem ist nur, dass wir viel zu viel da drin leben und viel zu wenig den Unterschied dann haben, dieses anders sein, was uns prägen soll. Gut. Und dann wird hier uns gesagt noch, wir sollen uns nicht berauschen am Wein, das ist hoffentlich auch klar. Ich habe euch ja gesagt, Bibelschule Brake sind wir ganz streng, nicht gar kein Alkohol und so, was hier nicht steht. Es ist kein biblisches Gebot, sage ich. Aber aus Vorsicht wollen wir das für andere nicht haben. Interessanterweise auch noch, kauft die Zeit auf, denn es ist böse Zeit. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Da steht hier drin, ich möchte es mal anders übersetzen, sei dir bewusst, deine Lebenszeit ist begrenzt und also investiere möglichst viel deiner Lebenszeit für gute, zielführende Sachen. So würde ich es mal formulieren. Das ist damit, glaube ich, gemeint. nicht die Zeit ist an sich böse. Da würde jetzt ein Physiker gleich denken, hä, wie geht das? Also Zeit ist ja so und so berechenbar, abhängig von der Materie und der Geschwindigkeit der Materie. Was ist denn jetzt da böse? Hier ist einfach gemeint, die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, ist begrenzt. Die Ewigkeit haben wir erst bei Gott. Und jetzt sollen wir diese begrenzte Zeit in dem irdischen, von der Sünde gekennzeichneten Körper so gut wie möglich für die Sache Gottes nutzen. Hier gibt es natürlich die einen, die auch jede Minute ausnutzen wollen. Die müssen auch mal hören, gut, die Zeit richtig ausgenutzt heißt, ab und zu eine Pause machen, damit man wieder neue Kraft hat, seine Arbeit tun zu können. Aber es gibt auch diejenigen, die nur an die Pause denken und sich denken, sie müssen immer Pause machen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann in 10 Jahren mal etwas tun könnten. Die müssen natürlich dann hören, also jetzt ist mal genug Pause, nicht? Jetzt muss auch mal wieder was gemacht werden. Also auch hier muss jeder dann das hören, was sein Defizit ist. Also der dauernd arbeitet, der muss doch mal zuhören, mach Pause. Und der immer Pause macht, der muss mal hören, also jetzt, die Zeit ist knapp, das überleg dir, was du tust. Ich meine, wenn du zum Beispiel ein begeisterter Computerspieler bist, also unser Sohn zum Beispiel, im Moment ist in der Phase, Computer zu spielen, nicht? Und ihr könnt euch vorstellen, was ich da immer wieder mit ihm diskutiere, nicht? Also ich würde ja immer geneigt sein, jetzt diesen Vers zu zitieren, nicht? Und so. Und ich glaube, es ist auch eine Wahrheit dabei, aber ja, weil wenn du eine Stunde am Tag Computer spielst, dann würde ich sagen, okay, jeder braucht mal ein bisschen Entspannung und so. Ja, aber ab wie vielen Stunden ist das dann nicht mehr nur Entspannung, die vielleicht biblisch legitim ist? Ab wie vielen Stunden?
24.
Ab 24. Also wer 25 Stunden am Tag spielt, das ist dann zu viel. Nein, also nach meinem Maßstab fängt das schon früher an. Ne? Also, ja, weil eben wir uns ja alle klar sind, Computerspiel ist ja reine Freizeitbeschäftigung, die jetzt kaum irgendetwas über das Eigentliche, was man macht, hinaus Positives bewirkt. Selbst wenn du dir in die Tasche lügst, du benutzt sie missionarisch, um die Leute zu bekehren, weil du dann gleichzeitig noch ein Teamspeak hast, wo du dann mit den Leuten austauschst. Aber da würde ich sagen, achte wirklich ehrlich darauf, wie sehr geht es dir um Spiel und wie sehr geht es dir um Evangelisation. Die meisten werden eingestehen, ja, doch nicht so sehr. Ne? Aber das kann bei anderen Sachen genauso sein. Wir sollen einfach darauf achten, achte darauf, wie du deine Zeit füllst. Und manche von euch sind ja schon in meinem Alter, manche auch noch drüber, dann seht ihr, eure Lebenszeit ist bald abgelaufen. Mal ganz ehrlich gesagt, die meisten von euch werde ich in 30 Jahren hier nicht wiedersehen, wenn ich wiederkomme. Ne? Ja. Nein, ich meine, wahrscheinlich... Ja, genau, sollten wir mal eher organisieren dann, nicht? Erst in 30 Jahren. Und also eigentlich muss ich sagen, emotional rechne ich nicht damit, in 30 Jahren noch zu leben. Nicht? Also, wenn Gott will, dann ja, aber... Bisher hat er mir schon so viel mal Krankheiten geschickt, da denke ich mir, nee, also wahrscheinlich werde ich das nie so alt werden. Aber gut, wenn ihr fleißig betet, vielleicht schon. Ne? Dann ja. Aber was ich sagen will, unsere Zeit ist begrenzt. Egal wie lang sie ist begrenzt und es wird immer weniger. Also nicht? Ja, deshalb, wir sollten darauf achten, sie auszunutzen. Wach auf, der du schläfst. Nicht? Heißt jetzt auch, also lass dich nicht davon so lange mit bestimmen. Ihr seid Kinder des Lichts, hatten wir ja hier. Also seid auch Licht. Ich lese dann den nächsten Abschnitt, und zwar, jetzt geht es um diese ganz bekannten Stellen aus dem Epheserbrief. Also jetzt kommen wir zu den Stellen, wo jeder erstmal dran denkt, wenn es um Epheserbrief geht. Also wahrscheinlich, ich würde erstmal zuerst dran denken. Wenn mich jemand fragen würde, was steht im Epheserbrief, würde das natürlich gut Gemeinde kommt drin vor, aber Mann und Frau, ne, und geistliche Waffenrüstung. Wenn ihr darauf gewartet habt, jetzt kommt Mann und Frau. Ja, also, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist ihr Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch ihr Frauen ihren eigenen Männern in allem. So, jetzt haben wir das Wichtigste gehört, jetzt können wir zuklappen. Das war's. Hm? Oder was sagen die Frauen dazu?
Das geht ja noch weiter, ne?
Was? Was? Tja, da bist du jetzt aber schlagfertig hier. Hä? Geht ja noch weiter, ja. Also, ja, ja, ja. Ja, wirklich? Aber hey, du sollst dich aber unterordnen hier. Hä? Also, ja. Nein, du hast ja vollkommen recht. Also, aber wir müssen dann schon sagen, das steht auch hier. Also es gibt ja einige strenge Gemeinden, die das nur meinen, dass das hier stimmt und es ging hier nicht weiter. Und das ist falsch. Aber es gibt auch Gemeinden, die dann versuchen, alles daran zu setzen, diesen Text zu relativieren. Also ich höre dann ganz häufig, da wird gesagt, da steht doch vorher, ordnet euch einander unter. Also das heißt, die Mann ordnet die Frau und die Frau den Mann und alle unterordnen sich unter. Das klingt ja so ähnlich wie, da gibt es glaube ich so einen Sketch von Mr. Bean. Ne? Dann wollen die irgendwie durch die Tür. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Irgendwie er geht zu irgendeinem, ich meine, das war bei ihm. Die wollen durch eine Tür, ist er bei der Bewerbung. Und dann sagt er eigentlich zuerst, als Engländer nicht so fürchtig. Und dann will der nicht. Und wenn der andere zuerst am Ende schlagen die sich, wer zuerst an die Tür rausgeht. Weil darauf würde es hinauslaufen. Hier steht gerade nicht, ihr Männer ordnet sich den Frauen unter. Auch wenn manche das gerne lesen wollen in Form von Emanzipation. Das steht da nicht. Oder müssen wir auch sagen, hier steckt die Bibel dem Zeitgeist etwas Kritisches gegenüber. Die sagt, nein, du als Frau sollst dich deinem Mann unterordnen. So wie der Mann es Christus tut und Christus Gott tut und so. Was natürlich klar ist, nachher wird der Mann auch noch ermahnt und herausgefordert. Aber hier ist erstmal die Herausforderung an die Frau, etwas zu tun, was nach dem Zeitgeist, in dem wir leben, total unmöglich und absurd und unmenschlich ist. Also so wird das interpretiert. Weil generell wird Frauen seit 50 Jahren gesagt, Männer sind deine Feinde, sie wollen alles daran setzen, dich zu unterdrücken, also denk an dich und setz dich durch. Das ist das, was in der Gesellschaft gesagt wird. Was natürlich von vornherein immer ein riesiges Misstrauen dem Ehepartner gegenüber hat. Der Ehepartner ist mein Feind. Denn der will ja mich unterdrücken. Und manche Männer tun das ja auch. Das ist ja nicht so, dass es willkürlich ist. Und gesellschaftlich wurden manchmal Frauen ungerechtfertigt schlecht behandelt. Das ist ja auch Realität. Aber dieser Missbrauch zeigt nicht, dass das falsch ist, was die Bibel fordert. Die Bibel sagt, ja, du als Frau sollst dich dem Mann unterordnen. Jetzt können wir lange Begründungen suchen. Wobei interessanterweise, Gott nennt hier gar keine Begründung. Er sagt einfach, vertrau mir, ich sage, das soll so sein, mach es. Hier steht allerdings auch nicht, du Mann sorg dafür, dass deine Frau sich unterordnet. So steht da auch nicht. Also nicht, dass ein Mann jetzt zu Hause trinkt, das ist seine Hauptaufgabe. Gar nicht. Sondern hier steht, du Mann, das kommt nachher, was du tun sollst. Hier steht, du Frau, tu das. Und eine Frau, die das nicht tut, ist hier Gott ungehorsam. Gott ungehorsam heißt Sünde. Unterordnen. Unterordnen heißt nicht, nie sagen zu dürfen, was man denkt. Das steht hier auch gar nicht drin. Sondern Unterordnung heißt wie beim Staat. Dem Staat darfst du auch sagen, ich bin nicht einverstanden. Nur wenn es dann hart auf hart kommt oder wenn die letzte Entscheidung getroffen ist, dann ist halt der Staat, der sagt, so ist es, die Verkehrsregeln gelten und die gelten nicht. Oder so, nicht? Oder, also das heißt, ja, oder Gott. Wir können natürlich Gott sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Aber letztendlich müssen wir sagen, okay, Gott, du sagst es, egal ob ich es verstehe oder nicht, so ist es. Und hier steht schon, die Frauen sollen sich ihren Männern, also auch nicht jedem Mann, sondern ihrem Mann unterordnen. Aber zu Recht, wie du sagst, es geht auch noch weiter. Und eigentlich, wenn ich aussuchen dürfte, also vorausgesetzt, mein Mann ist jetzt einigermaßen liebevoll, nicht? Würde ich lieber diesen Job haben. Denn der zweite, der hier den Männern genannt wird, der ist ungleich schwerer. Nämlich das, was die Frauen machen sollen, ist zumindest menschlich möglich. Was Gott von den Männern erwartet, ist menschlich total unmöglich. Denn das wirst du nie erfüllen können. Nicht? Also, denn das, was hier steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn jetzt nur allein das da stünde, wissen wir schon, absolut unmöglich. Wie können wir als Männer je unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde? Also manche Jungverliebte, die ich dann betreue zur Ehe, die würden das so ähnlich noch sagen. Nicht? Die würden sagen, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Also ich habe schon manche junge Männer, umso jünger, umso eher, nicht, dann gesagt, ich bin bereit, für meine Freundin zu sterben. Und ich meine, hey, große Worte, nicht? Und aber meine Antwort ist dann meistens so, weißt du, das ist ja der viel einfachere Job. Es ist manchmal viel schwerer, für seine Frau zu leben, als für sie zu sterben. Denn das Sterben ist in 2 Minuten abgemacht, zack, vorbei. Aber was ist, wenn du jetzt eine nervige Frau hast und du hast sie 50 Jahre am Hals? Ja, das ist die echte Herausforderung. Ja, ja. Also ich meine, es sind nicht alle Frauen nervig, aber ich meine, manche sehen das viel zu einfach. Ich meine, wenn es wirklich darauf ankommt, glaube ich nicht mal, dass sie sterben würden. Nicht? Das ist nur der Emotion im Moment. Aber die echte Herausforderung ist eben das Leben für die Frau. Nicht nur das Sterben. Das verlangt Gott von uns hier in den seltensten Fällen. Wo müssen wir das denn schon für unseren Ehepartner sterben? Sehr, wirklich sehr selten. Also habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber wir sollen sie so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist eigentlich eine unerfüllbare Forderung. Aber vielleicht ist sie gerade so formuliert, weil Gott weiß, dass derjenige die Leitung innehat, sich schnell zum Diktator entwickeln kann, schnell seine eigenen Interessen durchsetzen kann. Nicht das Wohl der Frau und der Familie im Kopf hat, sondern sein eigenes. Und deshalb braucht er umso stärker mal hier eine Ordnungseinschub, so eine Zurechtweisung. Jetzt denk daran, du hast die Macht inne von Gott bekommen, aber die hast du, um deine Frau zu lieben und deine Kinder zu lieben und das Beste für sie im Blick zu haben. Und das soll dann diese Macht regulieren, dass man sie nicht missbraucht. Und wenn ein Mann das wirklich tut, ja, dann ist die Frau ja nur super glücklich, wenn das so läuft, dann hat sie gar keine Probleme, sich einzuordnen. Das Problem ist ja meistens, dass eine Frau dann den Eindruck hat, mein Mann tut das eben nicht. Der nutzt mich aus oder der will nur seine Vorteile. Und dann ist es natürlich schwer für eine Frau auch zu sagen, jetzt ordne ich mich ein oder unter. Und hier ist eine eigentlich revolutionäre Herausforderung, denn nach diesem Maßstab lebt kein Mensch, der ungläubig ist. Will das auch gar nicht. Weil da ist Ehe eher die Wohngemeinschaft von zwei Egoisten. Das ist dann Ehe heute. Und jetzt muss jeder kämpfen. Wer hat mal Recht? Wo schiebt man Kompromisse? Aber dieses, der eine ordnet sich unter, der andere liebt den anderen mehr als sich selbst. Das ist total unmenschlich. Das können wir wirklich nur mit der Kraft Gottes erreichen, dann auch nur stückweise. Aber wir sollten dem ständig nachstreben, so könnten wir das mal sagen. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst gleich darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist also, was Jesus tut an der Gemeinde. Ebenso ihr Männer, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihren eigenen Frauen so zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Das ist jetzt, glaube ich, bloß für die Männer, die sagen, zu große Aufgabe, ich gebe gleich auf. Denen sagt dann der Paulus, ja gut, wenn du schon nicht schaffst, deine Frau zu lieben wie deine Gemeinde, wie die Gemeinde, dann lieb doch wenigstens deine Frau wie dich selbst. Das wäre der niedrigere Maßstab. Und hier sagt er dann noch, denn du liebst ja im Grunde um dein eigenes Fleisch. Denn Vater, und, also Mann und Frau werden, also wird verlassen und die werden ein Fleisch sein. Also die gehört ja zu dir, lebenslang. Und hier ist ja auch rein pragmatisch, ich weiß nicht, ob ihr das als Männer schon gemerkt habt, ich versuche mich auch immer wieder daran zu erinnern, was ist denn, wenn du zu deiner Frau unfreundlich bist? Wie ist deine Frau meistens zu dir? Ja, natürlich. Wenn du dauernd rummeckerst, dann musst du dich nicht wundern, dass deine Frau auch unzufrieden ist. Bist du lieb und nett zu deiner Frau? Nicht immer, nicht? Aber manchmal ist sie dann auch nett zu dir. Oder? Also deshalb, und das ist ja die Argumentation von Paulus. Er will schon sagen, ja, wenn du egoistischer Mann es nicht schaffst, deine Frau einfach so zu lieben, dann lieb sie doch wenigstens, weil sie zu dir gehört und weil du egoistisch willst, dass du eine nette Frau hast. Nicht? Also wenn du willst, dass sie dich mal umarmt und dir einen Kuss gibt, dann sei doch mal nett zu ihr. Wenn du dauernd mit ihr rumbeckerst, dann darfst du auch nicht erwarten, dass sie dir umkehrt und sagt, Schatz, wie nett bist du. Und das mögen doch alle Männer, oder? Oder mögt ihr nicht, wenn eure Frau... Nicht? Also ich mag das gerne, wenn meine Frau zu mir kommt und mir einen Kuss gibt und mich umarmt. Also das mag ich gerne. Nicht? Und das tut natürlich eher, wenn ich auch nett zu ihr bin. Ist ja klar. Und das ist jetzt, und das kann ja mein rein egoistisch sein. Sagt Paulus, also wenn du schon so nicht schnallst, dann wenigstens sei doch so egoistisch, dass du nett zu deiner Frau bist, weil es dein eigenes Fleisch und Blut ist und weil es dann besser läuft. Nein. Bitte? Ja. Ja, ne? Jetzt kommt es. Jetzt kommt es hier so, ja. Ja, also das ist dann die Aufforderung, die Paulus sagt. Und sie stimmt, sie wird sich im Leben bewähren. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch, von seinem Gebein. Deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die beiden seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau genauso wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Also hier die Ordnung der Familie werden da klar erklärt und beide stehen vor einer Herausforderung. Allerdings, ich habe den Eindruck, der Mann steht vor der größeren Herausforderung. Also als Männer dürfen wir uns auch etwas bemitleiden. So, ne? Dass wir sagen, ja, wir sind arm dran, wir haben hier den großen Job und so, aber nicht aufgeben deshalb, weiter daran kämpfen. Und ich glaube, auch nur so kann Ehe gelingen, wenn da jeder seine Position annimmt und wenn wir immer wieder gekennzeichnet sind von Vergebungsbereitschaft, Umkehr und so weiter. Die Kinder, von denen hier auch ein paar sind, ne, aber größere Kinder schon, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut gehe und du lange lebst auf Erden. Also hier, das ist auch unpopulär in der Gesellschaft. Kinder sollen nicht gehorchen, Kinder sollen sich durchsetzen, ihre Rechte einklagen, verhandeln, diskutieren, sonst irgendwie etwas, steht hier allerdings nicht. Und wenn du Kinder hast, die super gut argumentieren können und so, das ist zwar nett, aber irgendwie auch sehr mühsam, nicht, in der Beziehung. Also unsere Kinder haben das gut gelernt. Ich weiß auch nicht, ob ich das falsch gemacht habe oder ob das nur noch gut ist. Weltlich in jedem Fall gut. Ne? Also wenn ich meinem Sohn sage, du sollst jetzt Holz reinbringen zum Heizen, dann weiß ich, erstmal kommt eine halbe Stunde Diskussion. Aber eigentlich ist meine Schwester dran. Ich habe das letzte Mal reingeholt. Und überhaupt, ich habe heute Unterricht gehabt und so und so weiter. Und dann irgendwie manchmal läuft es dahin aus, habe ich den Eindruck, er hofft, dass ich irgendwann es aufgebe und sage, jetzt trage ich selbst rein. Ne? Und ja, also da ist dann eine Auseinandersetzung. Und ich meine, an anderen Stellen gehorchen sie auch einfach so. Nicht? Und am Ende gehorchen sie ja sowieso. Nur es dauert dann manchmal ein bisschen länger zum Diskutieren. Und also hier, Kinder, seid aufgefordert, ihr sollt euren Eltern gehorchen. Natürlich in dem Denken, dass die Eltern es manchmal, oder nicht manchmal, auch gut meinen mit euch, selbst wenn ihr es in dem Moment nicht seht. Also wenn euch eure Eltern ermahnen, lerne Englisch, dann sollst du nicht sagen, ich brauche kein Englisch, sondern dann vielleicht trotzdem lernen, möglicherweise brauchst du schon. Jetzt sagen vielleicht einige, das ist mir vollkommen klar, ja, aber generell ist es so, hier wird gesagt, die Eltern schauen meistens weiter, hier geht es natürlich die christlichen Eltern, die das geistlich gut sehen, und deshalb vertraue ihnen so, wie du auch Gott vertraust, manchmal siehst du es erst hinterher und einige von euch sind ja älter und vielleicht, wenn ihr zurückschaut, merkt ihr, dass manchmal die Eltern recht gehabt haben, obwohl ihr es als Jugendliche nicht eingesehen habt. Oder gab es sowas nicht? Ich schaue jetzt mal in die Gesichter der etwas Älteren. Ja, manche wollen es nicht zugeben, andere sind sich nicht ganz sicher und ja, auf jeden Fall, egal was ihr jetzt sagt, das entscheidet nicht über das Wort Gottes. Also das Wort Gottes steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Ja, und dann ist das nächste hier, dann steht eben ihr Väter, ne? Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also das heißt, ihr Zucht heißt, du sollst in Ordnung beibringen, sie sollen sich jetzt nicht dir unterordnen, das ist hier jetzt nicht mehr gemeint, sondern sie sollen sich Gott unterordnen. Bringen sie dazu, dass sie lernen, sich Gott unterzuordnen. Das ist das wesentliche Ziel. Und mit Zucht ist hier einfach gemeint, naja, sie sollen lernen, ihr Leben zu organisieren. Also das heißt, nicht nur ihrem Gefühl nachzugehen, sondern irgendwie die Sache aufbauen zu können in ihrem Leben. Das sollst du sie bringen. Und sie nicht zum Zorn reizen. Also das heißt, jetzt hast du die Macht, sie sollen dir gehorchen, jetzt sollst du sie aber nicht ausnutzen. Du sollst sie nicht drangsalieren oder sonst etwas, sondern wirklich zum Wohl des Kindes denken. Genauso wie der Mann bei der Frau seine Macht nicht ausnutzen soll, so bei den Kindern auch nicht. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die ihr den Willen Gottes von Herzen tut, dient mit gutem Herzen dem Herrn, nicht den Menschen. Und da ihr wisst, dass ein jeder Gutes tun wird, das wird er vom Herrn empfangen, sei er Sklave oder Freier. Und der Herr tut dasselbe ihnen gegenüber. Und lasst das drohen, da ihr wisst, dass euch euer eigener Herr im Himmel ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person, dass es kein Ansehen der Person gibt. Hier sind die Knechte übertragen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, müssen wir wahrscheinlich am ehesten sagen. Generell erfüll deinen Job nicht nur mit einem Minimum, sondern denk so, als ob Christus dein Chef ist und tu es ihm zuliebe. Das ist ja auch die Geschichte mit Luther, der dann bewusst unseren Job nicht Job genannt hat, sondern Beruf als Berufung, auch darin Gott verherrlichen zu können. Und ich glaube, Spurgeon hat da irgendwo mal eine Auslegung, ich weiß nicht genau, ob zu diesem Text, dann sagt er, ja, da ist eben der Unterschied zwischen dem einen Knecht, der kehrt den Dreck unter den Teppich, ne, oder der andere Knecht, der macht sauber, ist ein bisschen mühsamer und bringt ihn raus. Also wir sollen das so tun, als ob Jesus dabei wäre, als ob wir wirklich unsere Pflicht erfüllen und nicht einfach nur das Minimum, das, was eben gerade so nötig ist, weil wir es ja auch zur Ehre Gottes tun. Umgekehrt wird der Chef ermahnt, denk daran, sei gnädig mit deinem Angestellten, denn du stehst auch unter Gott und der wird dich genauso beurteilen, wie du jetzt mit deinen Angestellten umgehst. Also hier werden alle ermahnt. Das Entscheidende in der Bibel ist nur, Gott wendet sich immer an den, den es betrifft. Er sagt nie, du Chef, seh dafür, dass dein Angestellter kuscht. Oder du Angestellter, mach Revolution, damit dein Chef endlich das Richtige tut. Sondern Gott wendet sich immer an den, du hast Verantwortung für deinen Job. Wenn du Frau bist, pass auf, dass du als Frau richtig machst. Bist du Kind? Wir als Menschen tendieren immerhin damit, dass wir uns viel, viel Gedanken machen über die Ungerechtigkeit der ganzen Welt. Meine Eltern machen es falsch. Meine Ehefrau macht es falsch. Mein Chef macht es falsch. Und dann haben wir denen alle möglichen guten Vorschläge. Manchmal stimmen die nicht. Aber Gott sagt, für die bist du gar nicht verantwortlich, sondern du bist für dein Handeln verantwortlich. Und was die anderen machen, das sind sie vor Gott verantwortlich. Du kannst es mal ansprechen, aber letztendlich dein Haupteinfluss ist für dein Leben. Und das wird hier deutlich. Du als Angestellter, du als Chef, du als Mann, du als Frau, du als Kind, du als Ehemann, du als Ehefrau oder so, nicht? Das ist alles dann danach zugeschrieben. Und hier sollen wir Vorbild sein, auch in unserem alltäglichen Leben. Und dann kommen wir hier zur geistlichen Waffenrüstung und das ist dann das Ende des Epheserbriefes. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher in der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in allen himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr das alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, damit ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht in diesen, für diesen Zweck auch für mich und wacht für den Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit ihr das Wort damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Also hier geistlicher Kampf. Und hier wird deutlich gemacht, unsere wesentliche Auseinandersetzung sind nicht die irdischen Dinge. Das wird ja ganz deutlich gemacht. Manche Christen verstricken sich viel zu sehr in die irdischen Dinge hinein. Vielleicht kennt ihr das auch im Rahmen der sogenannten emergenten Theologie. Da wird gesagt, wir müssen jetzt kämpfen für eine gerechte Weltordnung. Wir müssen kämpfen für die Schuldenerlassung der dritten Welt. Da würde ich sagen, hey, ihr vergesst das vollkommen. Das Hauptproblem ist nicht der Schuldenerlass. Das Hauptproblem ist die Sünde im Leben der Menschen. Was glaubt ihr, wenn die Schulden erlassen werden, dann kann ich euch garantieren, in 50 Jahren gibt es neue Schulden. Das wird wieder aufgehäuft. Das wird sich nicht ändern. Wenn das Herz des Menschen sich nicht ändert, wird all das Äußere nichts ändern. Das heißt, das Äußere ist nicht schlecht. Wir können schon darauf achten. Nur das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist immer das, was im Herzen stattfindet. Das steht hier auch. Wogegen kämpfen wir in erster Linie? Gegen die Mächte und Kräfte der Finsternis. Denn hinter all der Ungerechtigkeit der Welt, hinter Krieg, hinter Vergewaltigung, hinter Mord, hinter Raub, steht ja letztendlich der Teufel. Und den werden wir nicht durch irgendwelche Gesellschaftstransformationen verändern. Die Menschen werden Gott fernbleiben. Sie werden vielleicht gezwungen werden durch äußere Sachen, aber sie werden nicht besser. Besser wird ein Mensch nur, wenn der Heilige Geist in ihm Wohnung nimmt und ihn verändert. Und deshalb, der eigentliche Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, steht hier ganz deutlich. Der eigentliche Kampf der Welt ist gegen die geistlichen Kräfte und Mächte der Finsternis. Und deshalb die Hauptaufgabe, die wir haben, diesen Kampf zu bestehen. Und wenn wir ihn bestehen, das können wir ganz gut sehen. Deshalb, ich bin ja wie gesagt für Kirchengeschichte auch begeistert, lest mal Biografien und Beispiele aus der Erweckungsbewegung. Dann merkt er, die Leute sind gläubig geworden und das Leben hat sich verändert. Überall in Deutschland, wo Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert war, eine der ersten Sachen, die gewesen waren, waren, die Kneipen haben pleite gemacht. Abstinenzvereine wurden gegründet, Waisenhäuser wurden gegründet, überall im 19. Jahrhundert. Und das kam nicht durch politische Veränderung, das kam durch geistliche Veränderung im Menschen. Das heißt, wenn geistliche Veränderung da ist, wenn da Grenzen gesetzt werden, wird der Mensch anders, wenn er sich von Gott gebrauchen lässt. Umgekehrt geht es immer nur, solange du Druck ausübst und kontrollierlich ist und so weiter. Deshalb, wir sollen Veränderung bewirken. Nur die intensivste Veränderung werdet ihr bewirken, wenn ihr geistlich kämpft. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und dazu steht ja hier, alles, was dann aufgezählt wird, das ist ja typisch die Rüstung eines römischen Soldaten. Ein Beispiel. Und jetzt werden verschiedene Sachen genannt. Im Grunde genommen geht es bei all diesen Dingen, lebe konsequent als Christ, so könnte man es zusammenfassen. Denn dann ist da alles mit drin. Glaube, Heil, also das Heil heißt ja, du bist dir sicher, dass du gerettet bist. Ja, das gibt dir eben Kraft und Zuversicht, du gibst nicht so leicht auf. Der Glaube ist das Vertrauen auf Gott. Das Schwert des Geistes, nicht, das, das Wort Gottes, klar, du musst das kennen, so wie Jesus dem Teufel entgegenhalten hat, nein, Gott hat gesagt. So musst du auch jeder Verführung entgegenhalten können, nein, das ist, hat Gott nicht gesagt. Was ich interessant finde, ist dabei, was auch speziell erwähnt wird, ist die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Da wird also auch gesagt, zum geistlichen Kampf gehört Verkündigung des Evangeliums. Also gebt das Evangelium so viel und so weit wie möglich weiter, denn dadurch kämpfen wir gegen diese finsteren Mächte in der Welt. Also hier ganz klare Herausforderung, halt am Glauben fest, lern das Wort Gottes kennen, sei dir sicher, dass du erlöst bist, vertraue total auf Gott, gib das Evangelium weiter, solche Sachen, die sind da mit drin. Und das ist unser geistlicher Kampf, dem wir in der Gemeinde und im Alltag ausgesetzt sind. Die letzten Verse, damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede werde mit den Brüdern zuteil und Liebe samt Glaube von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Amen. So, am Ende hat er nochmal die Gemeinde vor Augen und sieht er auch noch, ihm geht es mehr darum, dass die Gemeinde getröstet wird, als dass er getröstet wird, obwohl er im Gefängnis sitzt und die anderen frei sind. Und dann merken wir die totale Selbstlosigkeit, die da zum Ausdruck kommt. Ja, ich habe hier jetzt am Ende etwas beschleunigt. Was ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich mir auf alle Einzelheiten eingegangen, aber einfach, weil mein größeres Ziel heute war, Epheserbrief wollen wir zu Ende bekommen. Und das haben wir jetzt. Das war im letzten Vers, haben wir über all die Sachen noch gesprochen. Ich vermute, dass ihr schon mehr über die Waffenrüstung nachgedacht habt, sodass ich jetzt nicht ganz intensiv auf die Einzelheiten eingegangen bin. Aber ich hoffe, dass ihr jetzt von gestern und heute wieder neu einen Überblick über den Epheserbrief habt. Und was ich auch hoffe, dass ihr einige Herausforderungen und Anregungen und Ermutigungen für euer eigenes geistliches Leben habt und für den Platz, an den Gott euch in der Gemeinde und im Alltag gestellt hat. Das ist ihr Ziel der Sache. Also aus dem Grund habe ich jetzt auch am Ende einige der kleinen Übungen, die ich noch gedacht habe, mal fallen gelassen, weil ich mir gedacht habe, sonst seid ihr mehr böse, wenn ihr bis um 5 Uhr noch sitzt. Dann sagt ihr, warum? Der hat aber versprochen hier und so weiter und so weiter. Deshalb habe ich da jetzt ein bisschen gestrafft. Ja, also dann freut es mich, hier bei euch gewesen zu sein. Wünsche ich euch da Gottes Segen, dass er euch in Mettmann gebraucht, dass da viele Leute auf ihn aufmerksam werden und Wachstum entsteht im geistlichen Leben bei euch. Und dasselbe wünsche ich mir für mich natürlich genauso, ist ja klar. Dann mache ich es einmal so, dass ich dann 2 Brüder hier bitte, stellvertretend für alle anderen, nochmal zu beten. Und wir werden dann mitbeten. Also ihr dürft gerne aufstehen und dann möchte ich 2 Brüder bitten, mit uns zu beten. Und dann schließen wir damit diesen Teil ab.